This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Was machen wir? Chance, Leo.
Dann müssen wir bestellen. Ganz einfach.
Ja, dann bestell du mal. Du kannst da anrufen.
Ach, so ein schönes großes Schnitzel mit Pommes.
Boah, ja. Du mit deinem Fleisch, ey.
Ja, warum denn nicht?
Die armen Tiere.
Was für arme Tiere?
Die geschlachtet werden dafür. Die haben auch ein Leben. Das sind auch Wesenleben. Ich nehme Döner-Teller. Ich habe schon die ganze Zeit gewusst, was ich nehme. Die Zeit druckt.
Ja, Mann.
18 Uhr darf ich nichts mehr essen. Ich muss abnehmen.
Na ja. Das wäre einmal die 18, die 23, die 31 und die 35, die 34
und die 43.
Und die 43 und noch ein extra Salat.
Danke, tschüss.
Tschüss. Oh, Schatz, Chris, hast du das auch gegessen?
Nö, aber das, was wir nicht auch gegessen kriegen, das bleibt und kommt in der Mikrowelle oder Backofen.
Okay, moin moin aus Hamburg, Leute. Wir sind da, wir sind on, wir sind drauf.
Moin,
richtig gut drauf, moin.
Ja, wir sind hier bei Salt and Silver in Hamburg eingeladen worden von den süßen Boys. Wir sind jetzt endlich da, wir sind alle ein bisschen müde, ne, habe ich das Gefühl, oder? Seid ihr auch noch ein bisschen down?
Ja, also Sonntag ist ja bei uns immer der letzte Tag der Woche. Ja. Montag und Dienstag haben wir zu, wobei Dienstag der Produktionstag ist. Aber ja. Müde, aber gute Laune.
Gute Laune, Leute. Das ist unser Motto.
Genau so.
Wollt ihr euch vorstellen, so richtig klassisch wie früher bei so einem Schülerinterview?
Ja, nee, ne? Also das ist Salt, ich bin Silver.
Hallo Salt, hallo Silver. Ich bin Dennis, wie geht's euch?
Quatsch. Ja, klar, logisch. Cosi, du willst du anfangen?
Also ich bin Cosi. Ich bin 29 Jahre alt und ja, bin der beste Kumpel von Jo.
Das wollte ich sagen,
Seid ihr wirklich beste Freunde oder sagt ihr das nur so?
Nee, also wir haben uns kennengelernt, also ich war 15 beim Sprühen.
Und ich war 24.
Ja, also ja, bist du wirklich älter? Nein, wie alt bist du? Entschuldigung.
Ich bin 31 jetzt und Cosi ist jetzt, du wirst dieses Jahr 30, ne?
Ja, ich werde 30.
Alter Schwede, ja, das ist dann das letzte Jahr, dass ich lebe auf jeden Fall, befürchte ich.
Kann passieren.
Ja, okay, schön. Und jetzt sitzen wir heute, also wir sitzen bei euch in einem richtig geilen Restaurant, das ihr rausgezimmert habt einfach mal, ne?
Ja.
Ihr habt offen seit Juli, Juni?
Ja, 14. Juli 2017.
Sag mal, haben wir uns jetzt eigentlich vorgestellt? Nee, ne?
Bitte? Was meinst du?
Ich habe gesagt, haben wir uns jetzt eigentlich vorgestellt?
Nee, ich weiß gar nicht, seid noch gar nicht fertig. Du hast irgendwann so aufgehört.
Ja, also.
Aber vielleicht war es irgendwie schief gegangen.
Ich war eigentlich fertig. Gib noch Jo. Ich weiß auch
nicht. Ja, genau. Ja, ich bin der beste Kumpel von Cosi. Das wollte ich halt nur kurz sagen noch. Wir haben kurz zur Vorgeschichte von Salt and Silver. Cosi ist eigentlich Fotograf und Cinematograf, also Kameramann. Und ich komme eigentlich aus der Werbung. Ich bin eigentlich Kreativer, Kommunikationsdesign, studiert und dann da auch in dem Job gearbeitet. Und wir sind schon beste Kumpel seit, keine Ahnung wie vielen Jahren, echt lang.
Ja, richtig lang.
Zufälligerweise haben unsere beide Wege uns nach Hamburg verschlagen. Ich bin eigentlich aus Eichstätt und Cosi aus Nürnberg. Und da hat eigentlich die Geschichte von Salt and Silver angefangen, weil wir hier immer Freunde eingeladen haben zu uns nach Hause, 10 Leute oder so, und dann uns so ein bisschen gegenseitig gepusht haben, wer irgendwie geiler kochen kann für seine Gäste so, und immer gegenseitig eingeladen, und es gab immer irgendwelche geilen Scheiß. Völlig amateurhaft, aber irgendwie war das halt super. Und dann haben wir irgendwann, als wir gerade so beide auf dem Punkt waren, das Leben ist irgendwie langweilig, das geht so nicht, haben wir gesagt, wir kündigen unsere Jobs. Er hat eigentlich noch studiert zu dem Zeitpunkt.
Ja, okay, wow. Ich war da gerade in Barcelona für 7 Monate für ein Praktikum. also ein Praktikum im Rahmen des Studiums und habe da bei einer Produktionsfirma gearbeitet. Und ja, die Lebensumstände waren gerade bei uns beide richtig, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir weggehen, um zusammen surfen zu gehen, weil der Plan stand schon ewig, dann 2014. Ja, und dann habe ich mein Studium pausiert und wir haben die Reise geplant. Und
Pause geht bis heute.
Und haben die Reise so geplant, dass wir in irgendein Land fahren oder auf dem Kontinent, wollten eigentlich zuerst eine Weltreise machen, sind dann auf den Trichter gekommen, okay, ein Jahr weg zu sein und ohne irgendwas zurückzukommen, wäre schade. Dann sind wir drauf gekommen, Kochbuch zu machen, weil wir beide ambitionierte Hobbyköche sind seit unseren Teenie-Jahren. Und weil Jo sowieso schon vorhatte, ein Kochbuch rauszubringen.
Das war halt irgendwie der erste Plan mit dem Kochbuch. Also irgendwie gab es diese Idee in unseren Köpfen. Und dann haben wir uns halt wir waren betrunken in der Kneipe, so wie die meisten guten Stories anfangen.
Ja, Aalhaus, Grüße ans Aalhaus.
Ja, Top-Kneipe. Und haben halt überlegt, okay, scheiße, wir müssen irgendwas Geiles machen, wir müssen irgendwie raus. Kein Bock mehr auf Corporate Life. Und dann haben wir das einfach dann uns überlegt, was sind die drei geilsten Sachen, was ist das Geilste, was wir machen können. Ja. Und das ist halt Reisen, Surfen und Kochen, sind so diese drei Dinge, konnten uns nicht entscheiden. Also haben wir das einfach zusammengepackt und dann im Endeffekt durch diese Reise ein Buch
draus gemacht. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr romantisch, aber wie macht man, so wie stellt man sowas auf die Beine? Ne? Ihr müsst ja ein bisschen Asche auf Tasche gehabt haben. Ja?
Also
oder wie war euer Weg dorthin zu dem, wo ihr jetzt angekommen seid?
Also wir haben uns eigentlich Geld zusammengespart, geliehen. Und versucht, einen Buchvertrag zu bekommen und Sponsoren und so weiter, um das irgendwie auf die Beine zu stellen. Aber um ehrlich zu sein, hatten wir auch weder eine Vorstellung davon, was es kostet, noch wie man Kochbuch produziert. Das ist eigentlich alles erst auf der Reise entstanden. Wir haben natürlich vor der Reise direkt eine Facebook-Page und Instagram-Page gemacht. Der Name stand da auch schon. Und das hatte eigentlich nur das Ziel, Audience zu bekommen. Mhm. Falls das Kochbuch irgendwann mal rauskommt, dass die Leute uns dann schon kennen und man nicht von null anfangen muss mit einem fertigen Buch und dann irgendwie bei Verlagen Klinken putzen muss und so weiter. Und es war dann auch tatsächlich so, dass der Blog, oder was heißt Blog, also Facebook und Instagram die ersten Monate dann derbe nach oben geschossen ist. Wir haben immer wieder Reisefotos gepostet, aus jedem Land ein 3-Minuten-Video. Und dann hat sich im April oder Mai der erste Verlag bei uns gemeldet und so, ey, hammergeile Reise, habt ihr nicht Bock, so ein Reise-Surf-Kochbuch rauszubringen?
Nein, ehrlich?
Ja. Und wir natürlich die ganze Zeit so, ja, wir sind schon dabei, wir haben die ersten drei Kapitel schon fertig.
Da hatten wir halt schon irgendwie ein Exposé mit, also wir hatten die ersten 30 Seiten einfach schon.
Okay.
Und das haben wir denen dann geschickt, die so, hier ist Vertrag.
Ah,
so
okay, perfekt. Ja, aber das ist witzig, weil wir sind ja auch gerade, wir würden auch ganz gerne ein Kochbuch machen, ne?
Ja.
Du kennst die Story schon? Ich weiß nicht, ob du sie schon kennst?
Nee, ich kenn sie nicht.
Also wir würden gerne ein Kochbuch machen, was so ein bisschen mit Podcasts in Verbindung steht.
Ja.
Ich erkläre euch gleich off-record, wie genau mir das vorstelle, oder wie wir uns das vorstellen. Aber es ist halt echt so, boah, Alter, wo fängt man an, ne?
Das ist wir haben ein Rezept auf Tasche, könnt ihr alle schicken, kein Problem.
Ja, aber es ist echt so, meine Fresse, wir würden es einfach gerne machen, aber man denkt sich so, okay, gut, wer macht die Fotos? Aber bei euch das Geile ist, ihr habt das wahrscheinlich alles selbst gemacht, oder?
Also wir haben Fotos alles selber gemacht.
Designs, ich habe gesehen, du alles. Hast viel gezeichnet und so auch, ne?
Ja, ich habe das ganze Grafikdesign gemacht. Ja. Ich habe mir natürlich Hilfe geholt. Grüße an Nils Poppe und Julia Morozova auf jeden Fall.
Ja.
Und natürlich an Janne, Jan Reiland von hier aus Hamburg, von King Drips damals noch. Weil das sind halt Artdirektoren und Grafikdesigner-Freunde von mir. Und ich habe die einfach dazugeholt und gesagt, könnt ihr mir helfen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich die Datei überhaupt anlegen muss. Das Gestalten selber, also das Kreative, ist kein Problem so. Das habe ich ja gemacht vorher. Also ich habe alles selber gestaltet. Aber so vom Vorgehen her ist wie eigentlich jetzt beim Kochen auch so. Also wir wissen, wie es schmecken soll und kriegen es auch hin, dass es schmeckt. Aber dann irgendwie so, um die ganze Struktur hinzukriegen, holt man sich halt Profis dazu.
Ja.
So,
ob du rausfinden musst als Hobbykoch, wie man 300 Teller schickt oder als Hobbyautor, wie man 300 Seiten layoutet, sodass sie gedruckt werden können, das ist ungefähr dasselbe.
Ja, okay, guter Vergleich. Ja, glaube ich. Ja. Abgefahren, ja.
Es ist geisteskrank viel Arbeit auf jeden Fall, um deine Frage zu beantworten.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Ihr könnt gerne Gäste sein, wenn ihr Bock habt in unserem Kochbuch, weil unser Kochbuch hat Gäste. Könnt ihr jetzt live on air zusagen? Müsst ihr ja sagen.
Ja.
Machen wir.
Zack.
Wie gesagt.
Ja. Genau, gut, dann können wir gehen eigentlich. Nee, wir wollen noch was essen.
Ja.
Nee, also wirklich, es ist eigentlich krass, weil so viele echte Köche würden sich das wahrscheinlich nicht trauen so und hängen da so, ich meine, du bist Sternekoch und du hast immer noch nicht geschissen bekommen, ein Kochbuch rauszubringen. Was ist mit dir? Ja, er muss erst mich finden.
Oder mal ein Wurstkochbuch.
Ja, ganz einfach. Oder er hätte fast ein Wurstkochbuch rausgebracht.
Ja, ich habe mich aber jetzt auch dazu entschieden, irgendwie sowas mit Grafikdesign zu machen. Und
ja, schmeiß den Kochjob hin.
Vielleicht irgendwie Architektur, so. Irgendwas ganz Großes zu machen.
Also, ich kann auf jeden Fall sagen, Fotos von geilem Essen zu machen, ist leichter als geiles Essen
ja.
zu machen.
Ja. Da gebe ich euch auf jeden Fall.
Ah, normal. Hey, jetzt kommt mein Wurstgericht, ja?
Okay, bring it on.
Du musst mir sagen, wie du es findest, darfst nicht klauen. Doch, du darfst klauen, wenn du willst. Kein Problem.
Ja? Schon geklaut.
Okay. Also, pass auf. Wild Dog heißt es, ja? Du nimmst Wildschweinbratwurst, machst eine schöne Wildschweinbratwurst. Wie weißt du am besten? Weißt du besser als ich? Und dann so ein bisschen Preiselbeersenf, also Hälfte Preiselbeer, Hälfte Senf. Nimmst ein Brioche, schneidest es auf, grillst es von allen Seiten an, legst die Wurst da rein, den Preiselbeersenf oben drauf, eingelegtes Rotkraut, so ein bisschen süß-sauer, noch ein bisschen Sour Cream, in die Sour Cream machst du ein bisschen süßen Senf und fertig. Ich glaub,
ja, gibt's in Nürnberg, heißt drei im Weckler.
Nein.
Nein. Wie er sich selbst auf die Fahne schreiben will. Das ist, glaube ich, jetzt der dritte Podcast, wo er davon erzählt.
Das ist ein großes Ding, Leute. Das kann ich nicht glauben.
Ja. Aber er hat noch was auf Tasche, was sehr schön ist.
Ich hab noch was auf Tasche, das heißt Waffle und Truffle, das erzähle ich euch später.
Ja. Waffle und Truffle.
Nein, ich finde die Idee natürlich grandios.
Natürlich.
Habe ich in meinem ersten Wurstkochbuch übrigens auch genauso drin gehabt.
Das machen wir als Rezept in eurem Podcast-Kochbuch.
Ja, genau.
Sehr schön.
Wie sehr nervt es euch, wenn ihr die Hipsterköche genannt werdet?
Wir werden gar nicht so oft so genannt.
Also ich habe in dem Interview, wir haben gerade eben drüber gequatscht, so, ich habe ein Interview von euch gesehen und da hat er gefragt so, ja, seid ihr Hipster und Köche und so.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, in dem Moment hat es mich schon genervt, aber...
Ich habe dir das angesehen, dass es dich genervt hat.
Ja, weil ich mir denke, Alter, was soll das? Keiner weiß, was ein Hipster ist und man assoziiert Hipster, den Begriff Hipster halt mit irgendwie mit Typen, die nicht wirklich was drauf haben und ein Bart, eine Brille und ein Holzfällerhemd, das ist irgendwie so die Definition
ja,
von Hipster.
Ja, aber auch generell der Begriff Hipster, also ganz
was
ehrlich.
Soll das?
Mit 2018,
was soll das denn sein?
Das ist echt schlimm.
Was ist denn ein Hipster?
2011 sich die Leute über Hipster beschwert haben, ich kann nachvollziehen, woher das kommt, aber was ist Hipster und was ist Mainstream?
Ja. Darf man jetzt einfach irgendwas Cooles machen, auf das man Bock hat, oder ist man dann ein Hipster? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Ist halt einfach nur kreative Jungs, so, Punkt.
Ja, oder? Also,
ja, wir machen einfach, worauf wir Bock haben und wo wir gerne unser Herzblut reinstecken sollen. Wollen.
Wir haben noch nie was gemacht, weil wir der Meinung waren, dass das jetzt irgendwie hip sei oder so, sondern weil wir halt einfach Bock drauf hatten.
Okay, jetzt habt ihr euer erstes Restaurant, ne? Das läuft richtig gut. Wir sitzen hier, es ist sauvoll, es ist echt komplett voll. Ich glaube, es ist nichts frei. Und könnt ihr euch vorstellen, auch so richtig krasse Gastronomen zu werden, die noch mehr machen? Also vielleicht noch irgendwie, ich weiß ja nicht, ich habe, glaube ich, angefangen mit so Pop-Up-Stores.
Ja,
ne?
Genau.
Also wir haben so ein paar Pop-Ups gemacht, in erster Linie in Bars und Restaurants von Freunden. Unter anderem Phil vom kleinen Vieh. Da haben wir unser erste 7 Monate lang Ceviche Thursday, jeden Donnerstag Ceviche und jeden Dienstag Tacos. Dann haben wir bei Fabio Hebel in der Tarderie in der Parrosenstraße.
Oh, viele Grüße soll ich euch noch ausrichten von Fabio.
Oh. Ah, danke. Danke.
Ja, wunderbar.
Du bist vorbeigekommen.
Ah, geil.
Bei dem haben wir dann 2 Wochen, als er 4 Wochen zu hatte, im August den Laden übernommen und haben da einen Pop-Up gemacht. Und da eigentlich zu zweit gekocht mit einer Hilfe so ein bisschen.
Also Schnäppelhilfe noch dazu geholt. So.
Und im Spüler abends, bester Mann Leon seit Stunde 1, Grüße gehen raus. Und
wir müssen eine Menge Leute grüßen im Verlauf des Abends, also das schon mal vorweg.
Aber auf jeden Fall haben wir da festgestellt, dass es durchaus möglich ist, mit viel Arbeit, Einsatz und Willen etwas zu schaffen, auch gastronomisch. Dass man das irgendwie hinbekommt.
Die Frage ist, wie fühlt sich das jetzt für euch an? Als Gastronom, sage ich mal, ihr seid jetzt Gastronom. Im Gegensatz zu euren anderen Berufen oder zu einem Studium. Ist es härter oder ist es geiler?
Also
fühlt ihr euch am Ende vom Tag mehr befriedigt als mit dem, was ihr davor gemacht habt? Oder denkt ihr euch, fuck off, so, das ist jetzt einfach zu viel?
Ja, musst du sagen.
Ja, okay, mach ich. Das Ding ist... Also wir haben schon von Stunde 1 an geisteskrank viel gearbeitet für das, was wir da machen. Scheißegal, ob es das Buch war, ob wir jetzt um 4 Uhr morgens der Wecker geklingelt hat, weil wir den Sonnenaufgang fotografieren müssen, damit dann jeder später sagen kann, oh, ihr hattet aber schön. Oder ob es jetzt ist, dass man irgendwie hier reinkommt. Es war immer viel Arbeit.
Ist das so fake it till you make it gewesen?
So nee, es ist einfach nur, also man darf halt eine Produktion nicht, also wir haben die Produktion ja nicht vom Erleben unterschieden, sondern die Bilder sind so entstanden. Aber natürlich war unser Fokus auf der Reise irgendwie, also klar, wenn wir ein Kochbuch rausbringen wollen, müssen wir natürlich auch Essen fotografieren. Und wenn wir einen Surfguide machen wollen, müssen wir natürlich auch Wellen fotografieren und so weiter. Das war schon eine Mischung aus Produktion und Leben. Es war nicht so einfach nur die ganze Zeit am Strand rumhängen, was jetzt irgendwie so der Eindruck wäre, den man ja ganz schnell gewinnen kann, wenn man das durchblättert. Aber es war nicht gefaked, auf gar keinen Fall, ne.
Fake it till you make it würde ich beschreiben für die Phase, wo wir angefangen haben, den Laden hier auszubauen und versucht haben, aus dem Laden ein Restaurant zu machen, bis es dann offen war und die ersten Wochen so richtig lief. So, das war schon eher der Zeitpunkt, wo die Beschreibung passen könnte, weil wir
auf jeden
grob wussten, was wir machen, aber ehrlich gesagt auch nicht.
Noch nicht also, so richtig.
Keine Ahnung, wie wird man Gastronom, wenn man davor noch keine Ahnung davon hat? Ja, man muss es einfach machen und dann ist es
wir haben schon das alles so ein
bisschen
hier,
Learning by Doing.
Ja. Wir haben das alles hier einfach so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben.
Oder das, wie wir dachten, dass es ja, funktioniert oder genau, wie es wahrscheinlich läuft. Klar hatten wir Tipps und so weiter, aber...
Wir hatten ja noch nie eine Küche eingerichtet. Wir haben dem Küchenbauer gesagt, ja, hier musst du das reinbauen, hier musst du das reinbauen, obwohl wir überhaupt keine Ahnung
haben. Und das haben wir ohne einen ausgebildeten Koch gemacht. Zu sagen, okay, in der Küche kommt das hier hin, hier kommt der Holdomat, da kommen die Steckdosen, da muss Starkstrom hin, Kühlung am besten hier und so weiter. Das war alles so...
das finde ich aber krass.
Und wahrscheinlich, das passt schon so. Ja. Wir machen die Karte dann so, dass das passt.
Und jetzt habt ihr einen Koch in der Küche, der nur am Fluchen ist, habe ich gehört.
Ja, ja. Simon nach vorne, ne? Gar keinen Bock.
Aber ganz kurz.
Ey, ganz ehrlich, solange der einen Thermomix hat, ist alles cool.
Ja, genau. Thermi und alles ist cool, ey. Thermi wird aber uns auch liebevoll genannt. Grüße gehen raus an Thermi.
Warum hat eigentlich jeder krasse Koch so einen Hausfrauen-Porsche in der Küche stehen? Warum gibt es dafür noch keine Gastro-Lösung? Das habe ich nie kapiert, oder? Es gibt immer nur dieses teure Hausfrauengerät.
Ja, da gibt es halt zwei Meinungen. Du bist halt der Meinung, dass ein Hausfrauen-Porsche. Ich bin der Meinung, das ist halt der Mitarbeiter des Monats.
Ihr habt uns ja auch gerade Vorher-Nachher-Bilder gezeigt, wie das hier vorher aussah und was es jetzt ist. Und es ist halt einfach wunderschön geworden. Ne? Also das muss man wirklich sagen.
Danke.
Es hat einen sehr schönen Flair. Man fühlt sich direkt wohl hier, oder? Wie siehst du das?
Also auf jeden Fall. Mir ist ein bisschen warm.
Es ist auch warm. Du hast auch einen Pulli an. Zieh doch mal den Pulli aus jetzt.
Nee, ich hab da drunter so ein...
Tanktop nur.
Ich hab Flipsflecken. Ich hab Flipsflecken auf dem
T-Shirt. Dann passt du genau hier rein.
Nee, den mach ich nicht. Aber, ich hab einen Tanktop drunter, genau. Und das, aber Leute, ich hab so Schiss vor so... Also ich glaube, ich könnte auch eine Karte schreiben, ne? Und ich glaube, vielleicht könnte ich auch mit ein bisschen Hilfe von jemandem, der Küchen einbaut, eine Küche einbauen. Aber meine große Angst ist immer so, und ihr seid beides sehr kreative Leute, so dieses Buchhalterische und so, dass du halt einfach das alles
Tobi
auf
Beck,
die Kette
bringst. Also, Tobi Beck macht
wir
das.
Wir haben
macht
das alles. Einen Kollegen, den Tobi Beck,
ja?
Den habt ihr vorhin auch kennengelernt. Ja. Er hat zwei Vorteile. Zum einen hat er BWL studiert.
Und er ist Schwabe.
So, und sein Vater ist Steuerberater.
Ja. Nein,
ich kann nur jetzt, gut gehen. Ich könnte das Ganze ausführen, aber ich glaube, den meisten reicht das als Beschreibung.
Okay, krass, okay. Ja, das ist mega. Und er arbeitet hier aber auch noch so, ne?
Also, ja, er ist eigentlich Barchef. Also das Ding ist, dass er genau wie wir eigentlich einen anderen Beruf hatte.
Ja.
Aber Kundenberater bei SAP.
Okay, ja. Und gleichzeitig hat er parallel, war er halt Barkeeper schon in irgendwie fünf verschiedenen supergeilen Bars in Hamburg, in Golem, Kleinen Donner, genau, also noch ein paar andere und hat auch da schon so eine Leidenschaft einfach für das Cocktail-Ding entwickelt. Mhm. Und wir dachten uns halt auch, ja, ey, wenn wir ein Restaurant machen, dann wollen wir da auf jeden Fall den ganzen Abend geile Drinks schütten, während wir arbeiten. Deswegen muss da eine Cocktailbar mit rein. Und dann hat das halt gepasst direkt. Und wir wussten, dass wir einen Stammhalter sozusagen brauchen, auch weil wir ja weiterreisen wollen. Das Konzept von dem Restaurant, um das mal ganz kurz runterzubrechen, ist, das soll das erste Weltreiserestaurant der Welt sein. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier hinter euch guckt, das vielleicht sehen die Zuhörer das dann auf irgendwelchen Fotos oder so, da ist so eine Wandkarte mit Fäden, die von Hamburg aus an die ganzen Orte, die wir in Lateinamerika bereist haben, gehen. Das Ziel ist, dass diese Weltkarte halt irgendwann komplett mit Fäden gefüllt ist und dass wir alle zwei Jahre deswegen die Karte oder das Food-Konzept komplett umstürzen.
Ja.
Also Lateinamerika bleibt nur jetzt für zwei Jahre, nächstes Jahr komplett alles neu.
Krass.
So.
Und ich habe gehört, ihr wollt danach, also ihr wart noch nicht in Afrika, ne?
Nee, genau.
Aber ihr wollt nach Afrika, ne?
Das ist so geil, ey. Wir kommen immer von Hundertsten ins Tausendste. Ne? Also keine Frage wurde bisher beantwortet,
also, glaube ich. Ohne jetzt zu viel zu verraten, wir planen auf jeden Fall eine nächste Reise. Das wird vielleicht 2019 sein. Und ja, das wird auf jeden Fall wieder eine lange Tour über mehrere Monate, wo wir ja, uns vielleicht an einem Kontinent oder an einem
Ozean... Die Idee ist eigentlich, unseren eigenen Kontinent zu erschaffen, so ein bisschen durch die Reise. Unsere Idee ist ja eigentlich, so ein bisschen unseren eigenen Kontinent uns, so wie ja, wir ja, den genau, gerne
das,
hätten.
Das wollte ich gerade sagen, dass wir uns entweder, um nicht zu viel zu verraten, an einem Kontinent oder an einem Ozean entlanghangeln und dann versuchen, möglichst viele Länderküchen und Kulturen zu vereinen in einem Buch.
Was ja, die dann im Endeffekt wieder so eine
Reise-Surf-Kochbibel sein
wird. Okay, ihr habt jetzt zwei Bücher gemacht, ne? Zwei.
Wir haben zwei gemacht. Das erste ist auch auf Englisch rausgekommen. Ja, ja. Staaten und Neuseeland, England.
Wie läuft das da so an?
Also das war schon 2016, als das passiert ist.
Ja.
Da waren wir auf jeden Fall, obwohl wir auch Follower aus diesen Ländern haben, eigentlich unbekannt.
Ja.
Deswegen war es für die Verlage so ein bisschen schwieriger, uns da zu platzieren.
Okay.
Hat sich trotzdem tausende Mal verkauft und so weiter, aber... Ja. Im Vergleich zu Deutschland oder im deutschsprachigen Raum fast vernachlässigt.
Könnt ihr sagen, wie oft ihr das verkauft? Sagt man sowas? Nee, ne?
Also alle Bücher zusammen so um die 30.000.
Okay, Exemplar. Krass. Okay, ja, heftig, ja. Und hat man dann sowas wie einen, also ich weiß, wenn du eine Single machst und du willst, dass sie im Radio gespielt wird, gibt es sowas wie einen Radiopromoter noch extern vom Label, so der bezahlt wird? Gibt es sowas auch bei Büchern?
Ja, also...
Dass du dann irgendwo in Shows stattfindest oder dass du irgendwelche Interviews bekommst oder so, ich weiß ja.
Also das läuft mit Sicherheit bei größeren Autoren
ja,
so.
Ja.
Wir waren bei einem relativ kleinen Verlag oder mittelständisch, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber das ist der neue Umschau aus Neustadt an der Aisch und die haben so ein paar Sachen organisiert auf jeden Fall, wenn es darum geht, Presse zu bekommen und die sind natürlich sehr gut verwurzelt, was den klassischen Buchmarkt angeht, wie Amazon, Thalia, Hugendubel, Pipapo. Da war das auf jeden Fall direkt drin und die haben auch
so
dafür gesorgt,
auch
dass...
die meisten Bücher verkauft, tatsächlich. Also
auf jeden Fall. Und auch so Messen und so weiter.
Also so auch so Impulskäufe, glaubt ihr so? Man geht rein, guckt, was gibt es?
Ja, das gab's
ja, nicht. Okay. Also es gab in manchen Läden gab es dann auf jeden Fall so Aufsteller von uns und so weiter. Die haben uns auch erzählt, was sowas kostet, wie aufwendig das ist, da ranzukommen und so weiter.
Schaufenster gelöt und so.
Und dann haben wir auf der anderen Seite eben aber auch viel über uns selber gemacht. Und dadurch, dass wir natürlich das Buch rausgebracht haben, aber auch Pop-Up-Restaurants gemacht haben und generell, dass diese Story von der Reise so ja, umfangreich war. Was erlebst du in 11 Monaten Backpacken in Südamerika komplett? Sind dann super viele Sender und Magazine auf uns.
Eigentlich alles über Social Media, oder? Gefühlt
eigentlich,
alles
ja, also wirklich, Social Media. Also so wie geplant war die große Zentrale von Salt & Silver damals schon Social Media, über die alle Leute auf uns aufmerksam geworden sind.
Okay.
Wir waren ja dann Fernsehinterviews und Talkshows und
ja,
so weiter.
Doppelseite im Playboy.
Geil. Ey, das ist sein Ziel. Er will unbedingt mal im Playboy. Das ist ja witzig.
Ja, ich will im Playboy eine Kolumne schreiben.
Geil.
Ich finde, es passt halt sehr gut zu Kau und Schluck. Das ist das Ding.
Ja.
Aber
da gibt es geilere Sachen.
Seid von 0 auf 100 Social Media mäßig.
Ja, 0 auf 100 ist übertrieben.
Aber jetzt ist halt so die Frage, das wünscht sich doch jedes kleine Instagram-Mädchen oder jeder Instagram-Junge.
Die haben alle
so
viel mehr Follower als wir. Ja. 14.000. Also.
Habt ihr Hashtags gemacht oder war die einfach nur geil? Wahrscheinlich war die einfach nur geil, Punkt.
Also, wir hatten keine Ahnung von Social Media, wir haben es einfach gemacht. Und was wir als Feedback bekommen haben von vielen Leuten, die sich damit auskennen und vielen Brandmanagers und bla bla bla, die meinen alle immer so, ja, der Unterschied zu euch mit, oder der Unterschied von euch zu anderen Influencern ist, dass ihr die Community einfach so viel mehr teilhaben lasst und integriert
in
das, was ihr macht,
halt.
Dass ihr authentischer
das
seid.
Das hauen so die uns immer um die Ohren im Begriff,
weil
ne? Authentizität.
Jede Bloggerin, klar, die macht den ganzen Tag
Insta-Story. Ja, aber dann hält sie wieder so Gucci-Tasche dahin und macht so, hey Leute...
Aber die sitzen trotzdem alle nur in Mitte oder in Villingen-Schwenningen.
Ja. Ja.
Was passiert da schon? Außer Palaver, weißt du?
Und Gefühl ist das, was die machen, nicht so richtig real. Weil die verkaufen halt die Bilder. Aber wir verkaufen ja eigentlich eine Leistung. Also was wir sind
auch keine Influencer.
Nee. Ja.
Also wir machen bestimmte Dinge und sind dadurch so zu Influencern geworden. Aber nicht andersrum.
Was hast du gerade gesagt, Entschuldigung?
Ich habe gesagt, wir können vielleicht Leute beeinflussen. Ja. Durch das irgendwie, was wir machen und wir kriegen auch so, ich sag mal, viel Zuspruch im Sinne von, wow, also wir kriegen viel Fanpost.
Okay,
aber halt nicht Fanpost im Sinne von, wow, ich wäre auch gern so hübsch wie du, was vielleicht Bloggerin XY bekommt.
Oh, sondern
halt
auch
so,
gern
wow.
So hübsch wie du, Jungs.
Ja, ich weiß, das sagen, ja. Was soll ich sagen? Was ich sagen wollte, ist, dass wir das tatsächlich dann oft vermittelt bekommen, dass sich Leute wegen uns getraut haben, irgendwie so richtig einen Schritt zu wagen einfach. Ja. Und in meinen Augen eben die richtige Richtung, so weg aus dieser Abhängigkeit von Angst und Sorgen, die man so irgendwie gefühlt aufbaut über dieses so normale Leben, sage ich mal in Anführungszeichen, und sich dann irgendwie trauen, was Eigenes zu machen. Und da kriegen wir echt immer wieder so total herzerwärmende Fanmail von Leuten, die echt einfach gekündigt haben und so ihr eigenes Ding machen und uns dann schreiben, so, dass wir der Grund dafür waren.
Mich motiviert es auch, ganz ehrlich. Also das ist eine motivierende Geschichte, auf jeden Fall. Oh, es gibt schon wieder was.
Ja, ich habe das gerade nochmal eigenmächtig bestellt, weil das leichte Kratzen im Hals muss gefüttert werden, Freunde. Das ist Sona Rosa. Das ist ein Drink auf Wassermelonenbasis. Bin ich eigentlich überhaupt kein Fan von, aber der ist geisteskrank geil.
Dankeschön.
Hat unser Barkeeper Özzi entwickelt. Einer der talentiertesten seiner Branche in meinen Augen. Hat einen geilen Chili-Salzrand außen dran und ist weniger fruchtig als jetzt Wassermelonen das vielleicht vermuten lässt.
Und es ist Mezcal drin.
Ja, natürlich.
Wir okay, go. Ich habe 100 Tage keinen Alkohol getrunken bis vor zwei Wochen. Oder so.
Geht los, Freunde.
Tschüss.
Tschüss.
Einfach jedes Mal wieder ein Genuss.
Ich liebe Wassermelone, ohne Scheiß.
Ja?
Ich bin voll der Fan von so Wassermelonenzeug.
Ey, das kann man ja auch geil unter der Wärmelampe dehydrieren lassen und dann hast du diesen komischen Wassermelonenspeck oder keine Ahnung, wie das heißt.
Der Wassermelonenspeck. Ja, hast du das auch schon mal gemacht?
Das ist ein Fachbegriff.
Wassermelonenbratwurst.
Nächste Rezept.
Ich muss euch was fragen. Habt ihr mal was für McDonald's gemacht?
Außersehen. Also, ich werde das jetzt nicht so weit aushören, aber.
Also, keine Wertung von meiner Seite.
So. Nee, haben wir nicht. Nee. Also, um das zu beantworten, nein, haben wir überhaupt gar keinen Fall. Und wir haben die sogar deswegen, also, anwaltlich belangt.
Krass. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wie. Ich saß bei Meckes. Wir waren auf Tour mit einem Podcast dieses Jahr. Und dann sitze ich so da und beiß so desinteressiert in meinen Burger. Und dann habe ich euch gesehen, glaube ich.
Auf dem Tisch auf.
Mit einem Fisch.
Ja.
Mit einem Fisch.
Also ich erzähle einfach mal die Story, weil man kann ja alles piepen und rausschneiden. wir haben mit MST zusammengearbeitet. Die haben uns angefragt für die 20-Jahres-Kampagne, ob wir nicht dabei helfen wollen, oder unsere Gesichter dazu herzugeben, um nachhaltigen Fischfang zu supporten und das Ganze ein bisschen zu verbreiten. Es kam auch über zwei Freunde von uns und dann haben wir natürlich gesagt, ja, machen wir auf jeden Fall.
Klar.
Das war auch unentgeltlich. Also wir haben das ehrenamtlich oder umsonst gemacht.
Haben halt kein Geld bekommen, oder?
Und die haben uns halt so die Kampagne gezeigt und dann haben wir die Fotos gemacht und es gab auch nicht so einen richtigen Vertrag oder so und dann wurde halt einmal irgendwie aufgeschrieben, okay, das wird einfach zu Promotion-Zwecken für diese 20-Jahres-Kampagne für MSC verwendet und wir dachten, ja, also ich hätte meine Fresse gerne auf der Plakatwand, wenn es darum geht, nachhaltigen Fischfang zu supporten. Und so ein bisschen die Bestände zu schützen.
Ja, klar. Ja.
Und dann haben wir das gemacht. Und ein paar Monate später ging dann die Kampagne los. Und man hat an verschiedenen Plakatwänden, in allen möglichen Fußgängerzonen, an Litfaßsäulen und so weiter, dann unsere Fresse gesehen mit dem Logo. Und wir behalten Fisch im Auge mit beide so Fische vom Gesicht.
Ja, ja.
Und dann hat sich herausgestellt, dass auch ein Partner von MSC, McDonald's und Ikea und Lidl und so weiter ist.
Ja.
Und die da auch sich Geld dafür bezahlen lassen, dass McDonald's dann damit werben kann und somit ihr Produkt attraktiver macht.
Die lassen sich nicht bezahlen. Das sind quasi nur, MSC ist halt selber viel kleiner in Anführungszeichen, als man das denken würde.
Ja, okay.
Und haben halt deswegen nicht jetzt irgendwie finanzielle Mittel, um diese ganzen Plakatwände oder diese Medien zu buchen.
Ja.
Deswegen sind sie halt auf ihre Partner zugegangen und haben gesagt, ey, dürfen wir bei euch eure Flächen quasi nutzen, eure Plakatwände im Ikea oder bei McDonald's eben die Tischaufsteller. Und haben die gesagt, ja, das könnt ihr alles machen und so ist diese Kampagne überhaupt zustande gekommen, sonst könnten die das überhaupt nicht buchen wohl.
Ja.
Zumindest habe ich es verstanden. Und dementsprechend hat dann halt McDonald's dieses Motiv, dass es auch einfach nur solo für MSC gab immer, und das war halt alles, was wir kannten und gesehen haben, was uns gesagt wurde, Uns wurde nur gesagt, dass es bei Partnern halt platziert wird.
Ja.
Aber nicht, dass die Partner für ihr eigenes Produkt Fischburger bei McDonald's mit unseren Gesichtern dann auf Tisch aufstellen.
Krass. Ich saß in McDonald's und hab mir nur gedacht, boah, sind die big. Wenn ich jetzt hier im Mc's hock und die sind hier schon auf so einem Aufsteller,
ja, Tischaufsteller. Das big sein geht, darum geht's bei uns.
Ja, klar.
Aber ich dachte, wir sind McDonald's und lauter Fans haben uns angeschrieben, so, Alter, was geht mit euch ab? So, ihr habt irgendwie, also...
Die macht ja Werbung für McDonald's.
Die haben uns nicht direkt angeschrieben, mich haben ein paar Freunde privat angeschrieben und meinen so, ey...
Ja, ey,
ganz ehrlich, ist das das, was ihr angefangen habt? Geht's darum, jetzt so viel Geld zu machen, dass man auch mit solchen zusammenarbeitet?
Ja, wir sind bei einer halben Stunde, Leute. Normalerweise ist jetzt hier ein kleiner Break. Wir können eine rauchen gehen. Ja, ihr dürft euch jetzt einen Song wünschen. Also wenn ihr Bock habt, einen gemeinsam oder
Coconut Kiss. Coconut Kiss von Nicki and the Duff.
Okay, alles klar.
Nein, natürlich nicht, sondern wie heißt Cotonio?
Nee.
Toto?
Ich wünsche mir von Adriano Celentano Susanna.
Ah, da ist er doch.
Ich wünsche mir von Wolfgang Petri das Ruhrgebiet. Ey, den habe ich heute ganz nach im Ohr. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Willst du dir auch noch was wünschen? Nee, okay. Hast du dir jetzt was gewünscht? Was Ernsthaftes? Oder war das alles nur Gag?
Nee, ich hatte 200 Sachen im Kopf und kann mich nicht für eins entscheiden. Deswegen fahre ich mit dem, was Cosi sagt.
Okay.
Ich mache immer, was Cosi sagt.
Gut, alles gleich. Dann machen wir gleich weiter und bis gleich.
Hallo Mama.
Na, wie gefalle ich euch?
Mhm. Gleich Kontrast. Und du hast noch nichts gekocht.
Doch, wir können gleich essen. Es gibt Schlemmertopf.
Schmeckt das denn?
Ja, mein Herzchen. Schmeckt wie selbstgemacht. Praktisch, nicht?
Riecht gut.
Was gibt's denn?
Dein Leibgericht. Serbische Bohnensuppe.
Ich heirate auch meine Frau, die kochen kann.
Okay, da sind wir wieder, Leute.
Hallo.
Ah, schön. Ich werd langsam so richtig wach. Ich bin nicht mehr so müde wie gerade eben. Gut. Ich habe gerade eben schon wieder 2 Zigaretten geraucht. Eigentlich bin ich gerade am Aufhören. Du hast gar nicht. Bist ein bisschen vernünftiger.
Nee, ich bin Ex-Raucher. Ich kann dir das Buch Endlich Nichtraucher ans Herz legen.
Echt?
Ja, Mann. Damit habe ich zweimal aufgehört.
Man darf aber erst aufhören, wenn das Buch gelesen wurde, fertig gelesen wurde, ne?
Also, da steht, du kannst halt so lange rauchen, wie du willst, im Prinzip. Und das Buch sagt dir halt, dass du am Ende sowieso keinen Bock mehr hast.
Ja.
Also, bei mir hat es funktioniert auf jeden Fall.
Hörst du Podcasts?
Ehrlich gesagt ist Cosi der Podcast-Hörer von uns beiden. Ja. Ich entscheide mich meistens einfach nur für Augen zumachen und pennen.
Nee, weil es gibt einen Podcast von Curse. Kennst du den?
Nee.
Curse macht so einen Meditations-Podcast.
Ich hab gesehen, dass er so ein Buch geschrieben hat.
Ja, genau.
Das habe ich gesehen.
Und Curse übrigens mega Foodie. Vielleicht kommt er mal hier reinspazieren. Vielleicht war er auch schon hier, ihr wisst gar nicht.
Ja, ich würde mal behaupten, dass ich jemanden kenne, der den kennt.
Auf jeden Fall. Ja? Okay. Also auf jeden Fall, ey, Curse. Hat so eine Rauchermeditation gemacht. Und dann kann man quasi, während man die Zigarette raucht, soll man dabei meditieren und sich sehr bewusst sein, dass man diese Zigarette raucht. Und so ist echt abgefahren. Naja, ey, egal.
Also ich drücke dir die Daumen, dass du schaffst, weil das ist einfach die unnützeste Droge überhaupt.
Ich habe es eigentlich geschafft. Also ich rauche wirklich nur noch in so Situationen, immer nur wenn ich mit Dennis unterwegs
bin. Eigentlich ist das Problem, genau, an deinem Satz.
Ja. Aber ich habe 100 Tage jetzt keinen Alkohol und keine Zigaretten durchgezogen. Und jetzt mache ich das halt euch zuliebe mit dem Alkohol.
Danke dir auf jeden Fall.
Euch zuliebe trinke ich euren geilen Alkohol.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja, Leute, jetzt futtern wir hier gleich ein bisschen was bei euch.
Oh ja, geht los.
Ja, genau, wir haben gerade eben noch jemanden getroffen hier, ein Hörer von uns. Kannst du gerne was dazu sagen?
Genau, also wir waren gerade vor der Tür rauchen, wie wir schon besprochen haben. Und lustigerweise war da der Paul Truschkowitzki vom Schluck-Magazin. Und das ist auch ein Hörer von uns und der sitzt auch hier heute bei euch und hat lecker gegessen. Und es ist total lustig,
das
weil
ist
wir gesagt
die Zentrale
haben,
weil
er kommt,
Zentrale
aus, kommt
die
er
Welt
kommt aus
zusammen.
Berlin, wir aus Mannheim, Aschaffenburg, ihr aus Nürnberg und...
das Essen aus Lateinamerika, ist das nicht
total
so verrückt? Ich bin aus Eichstätt im Altmühltal. Zwischen München und Nürnberg, genau in der Mitte.
Okay, alles klar. Ja, ey, das ist genau wie Aschaffenburg wahrscheinlich, ich kenne keinen Schwanz.
Ist so. Doch, weil wir haben... Also, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Die einzige katholische Universität des Landes. Und alle Leute waren bei uns mal im Schullandheim. So, immer wenn ich irgendjemanden treffe irgendwo und ich so, ja, Eichstätt, ja, da war ich beim Schullandheim.
Ach krass, okay, ja.
Aber sonst kennt das kein Schwanz.
Aber kennt ihr die Leute, die zu Schullandheim Landschulheim sagen?
Ja, die finde ich aber alle scheiße, haben auch alle hier Hausverbot auf jeden Fall.
Okay, also da gehen wir mal raus, ne?
Warum denn? Landschulheim, Mann.
Sagen Sie mal Schullandheim.
Landschulheim.
Was heißt Schulandheim, Digga? Was ist mit dir?
Das heißt, ey, Schulandheim, sorry. Das
Gotteslästerung.
Aber bei euch in Mannheim heißen die Straßen ja auch Q7 und Q5 und so. Macht keinen Sinn.
Ja, nur weil man nicht von da kommt, ne?
Ja, ist ja super. Wir sitzen in eurem Restaurant. Ihr seid jetzt richtige Gastronomen. Respekt.
Naja, das hast du gesagt.
Ihr habt beide keinen gastronomischen Beruf gelernt.
Nee.
Ja, das ist schon geil. Also, und jetzt gibt's gleich Essen. Warum gibt es das Essen, was es hier gibt? Und ihr habt schon erklärt, dass sich das bald ändert. Und auch mich würde auch interessieren, also ihr habt gesagt, ihr habt einen Chefkoch, ne?
Ja.
Gut, okay. Wer denkt sich die Gerichte aus? Ihr habt die wahrscheinlich mitgebracht, die meisten Gerichte, oder alles ziemlich so mitgebracht, habt das dann umgeändert, sodass es euch gefällt, angerichtet. Erzählt mal ein bisschen.
Das ist die Idee vom Restaurant, genau. Die Idee ist, wir gehen auf Reisen, schauen in alle Küchen, in die man uns reinlässt, probieren alles, was wir finden, und bringen die geilsten Sachen mit nach Hause. Das ist so unsere Vision und unsere Mission auch ein Stück weit. Wie man das dann aber hier umsetzt, ist wieder ein ganz anderes Thema, weil die Zutaten sind andere hier. Zum Beispiel, du kannst halt eine peruanische Limette, das sind ganz kleine, super saftige Limetten, die ganz fruchtig schmecken, okay, nicht vergleichen mit den bitteren, unreifen Gelöten, ja, die man hier so als Limetten verkauft bekommt. Ja. Das heißt, du musst eigentlich kreativ werden und du musst auch ganz viel fachliches Wissen haben, um diese Ideen von dort dann hier umzusetzen. Mhm. Und gerade auch dann, um das in den Mengen zu machen, die ein gastronomischer Betrieb dann plötzlich voraussetzt. Ich meine, fürs Kochbuch war es einfach, ne? Portionsgröße immer für 4 Leute so ungefähr. Also, meine Güte, das kriegt man halt hin, ja, als Hobbykoch.
Ja, ja. Da guckst du ja auch nicht aufs Geld.
Ja.
Weißt du, ja, muss halt geil schmecken. Ja, ja. Nee, eigentlich muss es geil aussehen. Ja, geil schmecken, ja, muss nicht mal.
Ja. Ja. Und dementsprechend haben wir natürlich dann jetzt für das Projekt uns professionelle Strukturen einfach aufgebaut.
So. Ja.
Weil wir von Anfang an wussten, wir sind nicht völlig bescheuert. Wenn wir das jetzt aufmachen, hier in der Lage, mit dem Blick, in der Größe, das wird geisteskrank voll werden.
Ja, ja.
Und dann haben wir uns halt einfach Leute dazu geholt, die das beherrschen, was wir nicht können.
Ja.
Eben Tobi vor allem als allerwichtigste Person, der die Restaurantleitung eben macht und all die Themen, die wir sind halt beide so ein bisschen unstrukturierte, kreative Spinner so, ja, gewesen. Immer noch ein großes Stück weit, aber das macht der Laden, bringt der Laden mit sich, dass man das irgendwie Stück für Stück dann, es muss ja funktionieren.
Ja, ja, ja.
Aber das, was wir halt nicht konnten, haben wir uns bei anderen Leuten einfach dazugeholt.
Ja.
So, und
also von den, genau, Gerichten her wussten wir natürlich grob, was wir machen wollen. Wir haben das ja auch schon getestet als Pop-Up-Gastronom sozusagen. Und hatten dann eine grobe Vorstellung, was die Karte angeht von dem Restaurant. Hatten natürlich den Fokus Lateinamerika und wollten natürlich Tacos und Ceviche machen und irgendwie so in erster Linie so ein Mashup von mexikanischer und peruanischer Küche. Die Sachen aus unserem Buch, so, das war der große Plan.
Ja, ja.
Und mussten natürlich aus den Gründen, die Jo schon genannt hat, dass man bestimmte Sachen substituieren muss, Zutaten, mussten wir das so ein bisschen anpassen.
Ja.
Wie man das alles dann von der technischen Herstellungsweise produziert, wenn es darum geht, 300 Portionen zu machen,
ja,
und wie man eine Bitterness von der Säure wegbekommt. Gut, der Skill kommt von Jo, ehrlich, ja, gesagt. Aber viele anderen Sachen dann eben durch Simon, unseren Chefkoch. Der war davor im Pauli-Saal in Berlin,
ja,
und davor in Lissabon und ist eigentlich seit vielen Jahren in der Sterne-Gastronomie unterwegs. Und ja, die Wege haben sich dann auch einfach gekreuzt und er ist, ja, Hauptverantwortlicher dafür, dass die Ideen, die wir haben,
genau, genau so,
gastronomisch umgesetzt werden.
Ja, genau, so kann man es sagen. Wir haben eine Idee und eine Vision, sage ich mal, nenne ich das jetzt mal, wie das sein soll, wie das schmecken soll, wie das aussehen soll,
yeah,
wie sich das anfühlen soll. Und er ist der Mann, der weiß, wie der Weg dahin,
yeah,
geht.
Okay.
Das ist so die Arbeitsteilung.
Und so generell so dieses, sag ich jetzt mal, Handwerk oder das, oder wie es abgeht in der Küche und so ein Kram, das lernt ihr dann wahrscheinlich, habt ihr auch so erst so lernen müssen, oder?
Also wir haben das so ein bisschen uns selber beigebracht, weil wir eben Pop-Ups gemacht haben, ja, wo wir alleine waren und dann gemerkt haben, wie es ist, wenn man 18 Stunden am Tag arbeiten muss, mhm, und 8 Stunden mise en place, nur damit man die 5 Stunden überlebt. Auch festgestellt, wo die Fehler bei 8 Stunden mise en place liegen können und, mhm, im Abendbetrieb läuft es dann gar nicht mehr.
Ja.
Aber ja, klar, die Hauptausbildung, die Schnellausbildung zum ja, zum Koch in der Küche war dann hier. Und auch wenn wir keine ausgebildeten Köche sind, kochen wir hier. Also vor allem letztes Jahr, im ersten halben Jahr, haben wir komplett hier 80 Stunden die Woche selber mitgekocht, Mise en place gemacht und so weiter. Und zum Glück aber jemand dabei gehabt, der weiß,
er ist einfach ein bisschen, was den Überblick
auch
hat,
wenn es einem selber nicht auffällt.
Und weiß.
Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt aktuell hier? Und wie sind eure Öffnungstage? Und welche Schließtage habt ihr?
Also wir haben Mittwoch bis Sonntag offen. Mittwoch bis Sonntag immer ab 18 Uhr bis 22, 23 Uhr Küche und danach Barbetrieb.
Okay.
Sonntags haben wir von 11 bis 15 Uhr Frühstück. Montag und Dienstag ist zu, wobei Montag der einzige freie Tag ist und Dienstag produzieren wir hier. Und dazu kommt, dass Jo und ich mit unseren anderen Mitarbeitern noch eine Catering-Firma haben und eine Produktionsfirma, wo wir eben Bücher und Reisedokumentationen produzieren und Caterings und so Produktverkauf von Mezcal zum Beispiel, den wir importiert haben aus Mexiko. Das lag alles komplett brach, seitdem wir aufgemacht haben, weil eben hier so viel Arbeit zu tun war. Wir sind 5 Köche in der Küche, inklusive uns beiden. Wollen jetzt noch einen 4. dazu holen. Wir haben, glaube ich, 8 oder 9 Serviceleute. Und insgesamt arbeiten bei Salt and Silver in allen Firmen, in dem ganzen Konsortium, irgendwie so 21 Leute, glaube ich.
Wow, ist schon einiges, ne?
Ja, ist krass und ist vor allem auch eine Riesenverantwortung wahrscheinlich auch, ne? Ja, wenn du sagst, okay, ich bezahle den Leuten ihren Lebensunterhalt zum Teil.
Ja. Das spürt man, ehrlich gesagt, nicht so richtig irgendwie, weil wir sind bisher so ein bisschen vom Glück geküsst, dass wir noch keine, in der Art noch keine Probleme hatten.
Ja.
Das war noch nie das Problem, dass wir jetzt irgendwie jemanden nicht bezahlen konnten oder dass wir...
Das sind aber auch Riesenschisser und zahlen uns ganz wenig Geld aus. Ja. Die ersten 2 Jahre haben wir gar nichts verdient und jetzt ist es uns eigentlich wichtiger, dass der Spüler so happy ist, dass er immer wieder kommt und alles safe ist, bevor wir uns irgendeinen Bonus oder sonst was auszahlen.
Das ist ganz krass, sowas ist, ich glaube aber, sowas ist mega wichtig.
Irgendwann kommt der Moment, wenn man selber so eine Sache macht und sich so reinhängt und so viel Herzblut jahrelang reinsteckt, weil wir kommen jetzt schon ins 5. Jahr.
Ja.
Irgendwann kommt man an so einen Moment, wo das Wohl der ganzen Sache einem so viel wichtiger wird als sein eigenes Wohl, dass es nicht mehr darum geht, ob man da jetzt Geld verdient oder nicht. Hauptsache, alles läuft und alles ist safe. So.
Das ist schön, das gibt, ich habe, glaube ich, neulich was gehört von, kennt ihr Einhorn-Kondome, die Firma?
Nee.
Ich habe neulich einen Podcast gehört, da war der Chef von Einhorn-Kondome irgendwie da und er hat auch gemeint, dass bei denen irgendwie auch, dass sie super wenig rausnehmen und erst gucken, dass alle zufrieden sind und so. Und ich glaube, das ist mega wichtig, gerade in der Gastro, weil sonst sagt halt so ein Spüler vielleicht einfach mal, okay, ihr habt heute die Hütte voll. So, und dann sagt er, ruft der Spüler irgendwie eine halbe Stunde vorher an und dann kommt er einfach nicht.
Ey, dann hast du ein richtiges Problem. Und
klar,
Scheiß.
So.
Ja, viel schlimmer als 1.000 Euro Menschen weniger im Monat zu verdienen. Was soll das?
Klingt immer sowieso eine dumme Phrase, ne? Aber wenn man, also wenn man das selber erlebt, dann weiß man, das ist einfach so. Also, das ist so ein verantwortungsvoller Job und wenn der nicht richtig gemacht wird, dann bist du am Arsch.
Genau, das ist echt heftig. Ciao, mach's gut.
Ciao, vielen Dank.
Was mich noch interessieren würde, das ist eine wahrscheinlich sehr lange Antwort, die jetzt kommt. Wir haben jetzt über euer Essen geredet. Ihr guckt schon die ganze Zeit, wo es bleibt.
Ja, Simon,
ne?
Machst du uns jetzt mal Essen oder was ist denn jetzt?
Boah.
Mensch, wir sitzen ja seit einer Stunde.
Zeit ist Geld.
Aber wir wissen noch, wie es ist. Der Junge ist müde, der will auch nach Hause. Gebt ihm mal.
Der geht nicht, bevor er euch zerstört hat. Der geht nicht, bevor er euch zerstört hat.
Für ihn auch die 6. Stunde. Nee, aber mich würde interessieren, also nochmal eine ausführliche Antwort auf die Frage, wie eröffne ich ein Restaurant? Und also weil ich stelle mir das als, also jetzt mal, wir hatten vorhin kurz darüber geredet, Küchenplanung, ja, okay. Aber das ist ja nur, also das ist ja...
Die Spitze des Eisbergs.
Ja, es ist ja so viel. Also erstmal ganz kurz kann man kurz sagen, das ist echt absolut beste Lage, ne, glaube ich. Also ich weiß nicht, du guckst
auch so Nachteile. Undercover beste Lage, weil das eigentlich hier, natürlich haben wir einen massiv heftigen Blick auf den Hafen.
Voll krass.
Aber eigentlich ist die Straße und alles, was hier herum passiert,
hat einen schlechten Ruf.
Und nicht gerade prädestiniert dazu, eine Gastronomie zu eröffnen, die auf dem Niveau Essen machen will und eigentlich für alle Art von Gästen, wirklich von, sag ich mal, unseren Freunden, der Kreis, in dem wir uns bewegen, bis zum Eppendorfer Winterhuder aus Hamburg, die Geld ausgeben wollen und dann auch einen bestimmten Service erwarten. Ja. Genau wie du das kennst, Dennis, wenn du auf einmal einen Stern bekommst und die Leute dastehen und sagen,
ja,
so, ey, ich habe gehört, ja, hier ist richtig geil, so, was ja, hier los, ihr genau, habt keine Garderobe,
ja, oder musst was? Du abliefern, ja, genau. So, musst du aber abliefern, denen musst du halt das Gefühl vermitteln, dass sie trotzdem richtig sind und dass es halt das Konzept ist. Und du kannst halt einfach nicht jedem recht machen. Es ist halt einfach so, die davon Leute müssen
muss man sich ja generell verabschieden.
Genau.
So,
ich bin da auch immer sehr emotional und sensibel, so, wenn ich merke, okay, irgendjemand ist unzufrieden mit der Location zum Beispiel, dann versuche ich einfach das Beste mit dem Essen rauszuholen und einfach freundlich zu sein. Aber es gibt einfach Leute, die kannst du nicht glücklich machen und damit musst du im Leben.
Am ja, aber auf Tag, die kann man auch, dann auch scheißen.
Ja, wahrscheinlich
so
schon.
So viel, ne, Selbstbewusstsein hat man dann, glaube ich, so, dass man sagt, okay, man mir ist wichtig, alle Gäste abzuholen, dass sich alle wohlfühlen und wenn wir uns nicht verstehen, dann verstehen wir uns so oder so nicht. Aber ja gut, um die Frage verkürzt zu beantworten, ja.
Du kannst so ruhig lang antworten. Also,
ich also mein, so einen Laden aufzumachen, da kommen halt 1000 Punkte zusammen. Das sind halt erstmal die kompletten, ja, Amtsnummern, ne? Dass du als Nicht-Gastronom bei einem Amt hingehen musst und sagen musst, okay, ich würde gerne Gastronom werden, ich will den Laden öffnen.
Ja.
Das Haus ist von 1893.
Krass, okay.
Wir bauen das komplett um, wir haben keine Vollkonzession, pipapo und so weiter, bis zum geht nicht mehr. Und dann dauert es auf jeden Fall monatelang, bis man weiß, welche Fragen man stellen muss und welche Antwort man braucht, auch schriftlich, um bestimmte weitere Schritte zu erreichen.
Ja.
So, das ist die eine Phase. Dann hat man mit wahnsinnig vielen Handwerkern zu tun, wo man erstmal alle möglichen Leute engagiert, nur um dann im Nachhinein festzustellen, dass die Hälfte davon schwarze Schafe sind und man massiv aussortieren muss.
Okay.
Man hat wahnsinnig viele Fragen, was den Anbau, Ausbau angeht von so einem Laden. Fängt an von Wasserleitung und Heizung über Strom bis zu welche Abluft passt hier rein, welches Holz nehmen wir für den Tresen.
Ja.
Das sind Dinge, die muss man einfach lernen. Und die sind auch wichtig und machen auch Spaß. Sind zwar super anstrengend, aber im Nachhinein hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass man was dazugelernt hat und dass man in seinem kleinen Bereich auf jeden Fall ein Experte ist. Und dann geht es natürlich in Stufe 3 darum, Servicepersonal und Kochpersonal zu suchen unter Gesichtspunkten, die man davor noch nie beachtet hat. Also wenn man in der Werbeagentur war oder Kameramann war oder so, woher weiß man, woran man einen guten Koch erkennt oder eine gute Servicekraft und so weiter. Das sind alles so Dinge, die ist auch try and error, ne? Also wir hatten auch schon ordentlich Fluktuationen hier.
Ja.
Aber haben auch dadurch wieder viel dazugelernt. Mittlerweile ist es so, dass ich Jo ohne Probleme hinsetzen kann mit einem Kochbewerber und zusammen mit Simon entscheiden kann, okay, da passt uns oder nicht.
Ja, okay.
Ob es das Bauchgefühl ist oder das Hintergrundwissen, das man hat, aber auch Bauchgefühl entsteht durch Hintergrundinformationen im Kopf, die man dazulernt in so einem Prozess und so weiter, ne? Und das vierte wäre dann das Thema Marketing, ne? Dass man sich überlegt, okay, welches Konzept will ich im Laden haben?
Ja.
Welches Essen will ich verkaufen, wie will ich das kommunizieren, welche Preisklasse soll das sein, wie will ich mich positionieren, was die Lebensmittel angeht, will ich komplett auf Bio, saisonal und regional machen oder geht es mir darum, eine andere Esskultur hierher zu holen, die hier nicht existiert und auch dementsprechend schwerer umzusetzen ist, Hashtag unreife Limetten und so weiter. Und das sind so die vier Dinge, würde ich sagen.
Krass, okay.
Generell, was man so zum Allgemeinen, manchmal ist es besser, überhaupt keine Ahnung zu haben, sonst würde man es einfach gar nicht machen.
Ja, auf jeden Fall.
Also,
wie Kinder einfach, ne?
Genau,
einfach keine Angst haben. Einfach
genau, machen. Weil man sowieso, also man weiß eh nicht, so man geht da so blauäugig rein, zahlt irgendwie 50 Scheine für Müll, den man dann selber entsorgen muss.
Wahnsinn.
Dann merkt man überhaupt erst, okay, scheiße, so wie ich mir das vorher überlegt habe, das kann ich alles rausreißen.
Also
alles
Abschlag weglaufen. Quasi so, ne, den du bezahlen musst. Oh. Für ein Restaurant ist ja überhaupt nicht gefällt, ne? So im Prinzip.
Ey, aber das ist Standard. Wahnsinn. Das ist so einfach Schmiergeld im Endeffekt.
Anders kriegst du es halt nicht. Ja. Im Endeffekt, was wir halt sagen können, ist, dass es ganz, ganz viel um Bauchgefühl ging bei der Sache. Also für uns. Wir sind ja, wir können nicht allgemeingültig sprechen. Wir können nur irgendwie von unserem Laden und wie es für uns war sprechen. Deswegen auch nur klugscheißen im Sinne von dem, was bei uns passiert ist und die Erfahrungen halt schildern, die wir hatten. Und da ist eine ganz große davon, dass das einfach, da würde ich irgendwie meine Hand für ins Feuer legen, dass man auf sein scheiß Bauchgefühl hören muss. Da kannst du noch so viele Sachen dir aufschreiben und überlegen, wie das alles und versuchen, das irgendwie in deinen Kopf zu kriegen. Das klappt nicht. Mhm. Und wir haben zum Beispiel 2 Jahre lang Locations angeschaut und wir hatten viel, in Anführungszeichen, bessere vor der Flinte und hätten nur sagen müssen, yo, haben es einfach nicht gefühlt, also haben wir es nicht gemacht.
Ja.
Und das wäre mit Sicherheit, also umsatztechnisch, bla bla bla, Sitzplätze, die Stars, das hätte alles, das hätte wahrscheinlich besser funktioniert als hier vielleicht. Ja. Aber wir haben es nicht gespürt, sondern und deswegen haben wir ewig Nein gesagt. Und dann bei dem Laden hier, obwohl er so runtergerockt war, 20 Jahre altes Interieur hatte und halt irgendwie eine komplett, also alle Dinge waren halt sehr abgenutzt.
Ja.
Wussten wir, das ist das Ding so, das fühle ich. Hier will man das machen.
Ja.
Hier haben wir den Hafen vor der Tür, den Ausblick. Ich stehe hier 18 Stunden am Tag drin. Also will ich auch, dass es geil aussieht, wenn ich da zum Fenster rausschaue und will, dass ich hier stolz bin und happy bin. Und eigentlich war das eher so die Hauptsache für uns. So, dass man das, wenn man sich überlegt, wie wird das, dass man dann sieht, oh, das kann so geil werden. Und dann haben wir es halt, dann haben wir uns einfach versucht, genau so dahin zu führen und das so hinzubekommen, wie wir es im Kopf hatten. Das war eigentlich so unsere Herangehensweise. Also, manchmal ist es auch nicht schlecht, nichts zu wissen.
Oh. Was zu essen, ne? Lecker Ceviche zum Anfang.
Oh, geht los. Simon bringt uns hier gleich.
Simon, stell dich mal vor.
Ja.
Sag mal was.
Simon Lindo, Fußballgott.
Ich bin der Sergio Hermann von Husum.
Du kommst aus Husum? Oh, kennst du den Max Richard Lessmann? Mögt ihr euch? Oh, nee, hol ich.
Ganz schwierig.
Schwieriger Typ.
Dumme Sau.
Der hat mir mal gesagt, dass ihn alle hassen in Husum. Das stimmt wirklich?
Ja, stimmt wirklich. Also, totaler Schwachmat eigentlich.
Aber. Okay. Ja, bestätigt nur meine Meinung. Schön, okay. Oh, das sieht sehr gut aus.
Was gibt es hier zu sagen, was ihr vor euch habt? Ceviche, schönster Adlerfisch, Avocados, Süßkartoffeln. Haut rein, probier das. Das finde ich gut. Haut rein, probier das und sagt, wie das war.
Ja, sehr, sehr schön.
Mahlzeit.
Dankeschön.
Leute, wir haben ein kleines Goodie für euch vorbereitet. Damit ihr ungefähr eine Vorstellung davon bekommt, was Chris und Dennis bei Salt und Silver aufgetischt bekommen, könnt ihr euch auf unserer Facebook-Seite im Fotoalbum zu diesem Podcast Videos und Bilder zu den jeweiligen Gerichten reinziehen.
Jemand sollte was sagen, ja. Ihr könnt gerne schon mal probieren. Fangt ihr doch mal an. Und ich halte euch das Mikrofon hin. Ich bin derjenige, der noch ein bisschen abwartet.
Ceviche kennt ihr wahrscheinlich, oder?
Ja.
Du hast das bestimmt im Chicha in Berlin gegessen. Ja. Ja. Bei Simon und Robert.
Ich feiere Ceviche total. Ich liebe Ceviche. Ja. Wirklich, ja. Ich vermisse es voll in Mannheim, dass es das nirgendwo gibt. Es sieht sehr, sehr gut aus.
Das ist generell schwer unterrepräsentiert in Deutschland. Auch hart zu finden. Gibt natürlich ein paar Läden, die das machen. Natürlich in den Großstädten. Bisschen eher als in den kleinen Städten. Soweit ich weiß, also ich kenne nur Läden in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München.
Hau mal rein nebenbei, hau mal rein.
Ich habe noch eine Frage dazu.
Ja.
Was hat es denn mit dieser Tigermilch auf sich? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Also Tigermilch ist doch eigentlich ja, die Marinade, Limettensaft oder Zitrusfrüchte und Pipapo. Aber warum heißt das Ganze Tigermilch?
Da muss Jo was dazu sagen, weil er der König der Tigermilch ist und auch das Rezept von ihm stammt. Und er kann da auf jeden Fall was dazu erzählen.
Also, im Prinzip die ganz klassische, wie sie aus Peru kommt, wie sie da auch propagiert wird und dort auch perfekt funktioniert. Also da besteht ein Ceviche eigentlich nur aus 5 Zutaten. Das besteht aus dem Fisch, aus Salz, aus Pfeffer, aus Limettensaft und roten Zwiebeln. Das sind so quasi die Grundzutaten vom Basic Ceviche. Da gehört nichts anderes rein. So sagen die Peruaner, so gehört sich das. Früher war das nicht mal Limette, sondern Tumbo, so eine Dschungelfrucht, die dafür verwendet wurde. Mittlerweile natürlich nicht mehr. Aber das Ding ist, dass das Gericht nicht mehr funktioniert, wenn du es in Deutschland machst. Also du stößt halt eben, das habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, auf die Probleme, dass die Limetten einfach, die schmecken ja nicht. Die sind bitter und du kriegst so ein pelziges Gaumengefühl und nach hinten so echt einfach, das schmeckt nicht. Ja. Das heißt, du musst das substituieren. Und daraus entsteht dann das, was wir hier machen zum Beispiel. Das ist halt eine Emulsion, die auch auf Limettensaft basiert. Aber wir bauen halt verschiedene Sachen ein, die dafür sorgen, dass das Ding dann wieder rund schmeckt und auch ein bisschen komplexer schmeckt. Also das, was ihr jetzt da vor euch habt, ist ja ein mexikanisches Ceviche oder mexikanisch inspiriertes Ceviche. Das, wir hatten im Hardwood, im Tulum, so ein todesgeiles Ceviche und haben uns gedacht, ey, so ein Ding muss man irgendwie mal raushauen und das ist jetzt so unser Versuch. Und in unserer Leche Tigre, also das heißt ja Tigermilch eben auf Deutsch, das hat aber, da ist keine Milch drin, also das darf man nicht verwechseln. Die kriegt, bei uns kriegt die dann ihre Konsistenz und Farbe, weil es wirkt ja so milchig, dadurch, dass es halt Öl mit reingemischt ist und Avocado ist da mit drin, Jalapeno ist mit reingemischt, Sushi-Essig, unsere Geheimzutat.
Ja, haben wir aber
ja,
auch.
Ja, liebt er. Ja, ist einfach geil, das Zeug. Also ohne Sushi koche ich überhaupt nichts mehr.
Kaufen wir 20 Liter Kanister.
Okay. Ich würde nicht mal Schokokuchen ohne Sushi machen. Boah, dicker. Ja, deswegen habt ihr einen Stern und wir nicht.
Ja, aber das ist ja auch nicht euer Ziel, oder?
Das schmeckt wirklich sehr, sehr geil.
Ich muss jetzt auch mal essen. Es sieht auch noch sehr, sehr gut aus.
Also wenn der Podcast rauskommt, ist wahrscheinlich der Februar gerade um. Und dann wird es auch schon wieder warm. Dann müsst ihr auf jeden Fall herkommen und das essen. Das ist wirklich richtig nice.
Wow.
Sehr gut. Auch das ist Süßkartoffel. Hast du das gesehen?
Das hier?
Nee, hier.
Am Rand, ja, genau.
Ja. Ist das bei dir auch? Ja. Kommst du damit klar, Dennis? Ist das okay für dich?
Na klar.
Mag er nicht.
Das geht.
Ah, das also, magst du. Da ist Sushi drin.
Süßkartoffel mega. Und der Dennis hat damit ein Problem, der feine Herr Sternenkoch. Aber muss er wissen, ne?
Das harmoniert sehr, sehr gut.
Ja, das ist wirklich sehr lecker.
Ja, die Süßkartoffel ist beim Ceviche eigentlich immer dazu.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das ist schief gelaufen. Aber es kommt gleich noch massiv viel mehr Essen, deswegen wir werden nicht verhungern. Die Süßkartoffel beim Ceviche ist eigentlich dazu da, um die Säure und Schärfe, weil ein bisschen Schärfe ist immer mit dabei, so ein bisschen aufzufangen. Und wir haben am Anfang natürlich immer ab und zu Süßkartoffelwürfel, Süßkartoffelstampf, Süßkartoffelscheiben, so richtig mit Servierungen ausgeschnitten. Und ehrlich gesagt, so ein bisschen aus Faulheit uns zur Süßkartoffelcreme oder Püree, so wie jedes andere Gemüsepüree entschieden.
Das unterschreibe ich nicht, das war keine Faulheit, das war eine sehr bewusste Entscheidung.
Okay. Da war ich krank an dem Tag.
Nee, wir hatten erst tatsächlich einfach Süßkartoffelscheiben immer am Rand.
Ja.
Aber ich bin selber auch kein großer Fan von einfach pur Süßkartoffel.
Ja, ja, ja.
Weil irgendwie ist das ein wacker Geschmack, keine Ahnung wieso. Aber das ist ja jetzt eben nicht, also deswegen haben wir gesagt, so, da müssen wir was, irgendwie müssen wir die verändern. Und jetzt kommt da eben ganz viel Limettenabrieb rein,
ja.
Sushi-Essig
ja,
rein.
Ja, ist
und
wesentlich
so.
Komplexer auf jeden
Fall. Und dann kriegt man die halt plötzlich Schmacko hin. So.
Das ist, die ist im Thermomix entstanden, ne?
Alles ja, im Thermomix. Ja. Digga, das komplette Ceviche ist aus dem Thermomix.
Ja.
Alles reinschmeißen, einmal auf Play drücken und fertig, ey.
Ceviche-Programm.
Ich bin so dankbar, dass ich mal wieder ein richtig geiles Ceviche essen kann.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, wirklich, ja.
Danke.
Danke, Mann. Ja, jetzt weiß ich übrigens auch, wieso nur drei Portionen. Das sind die letzten drei Portionen, die wir haben. Das hängt ja auch. Nee, haut rein. Ey, wir haben das jeden Tag bei uns. Ey.
Das ist der letzte Tag von unserer aktuellen Karte, die wir seit 4 Monaten machen. Und wir können es einfach nicht mehr sehen, ganz ehrlich.
Lecker hin oder her.
Ceviche ist somit das Geilste noch, was man immer noch am liebsten sich reinknallt und so weiter. Aber wir wissen,
du
wie
schmeckst
es schmeckt.
Es jeden verdammten Tag ab.
Aber ich glaube, der Chris und ich kennen das safe, dass man eine Karte, wenn man die lange schickt, man hat keinen Bock mehr, das zu kochen.
Egal wie geil es ist.
Also man muss es natürlich von derselben Qualität abliefern wie am ersten Tag, aber man kann es selbst nicht mehr sehen, weil man einfach Bock hat auf...
Ja, oder im besten Fall halt viel besser als am ersten Tag.
Man will was Neues probieren, was Neues schicken und so. Aber geht dir genauso, oder Chris?
Kannst du mal das Mikrofon halten, will mehr essen.
Okay, Chris ist...
Das Praktische ist ja auch an heute, dass wir uns gedacht haben, wir präsentieren euch so ein Teil der neuen Karte und lassen euch so ein paar Sachen probieren, die ab nächster Woche Mittwoch auf der Karte landen. Noch nicht in der kompletten Ausführung, so wie die Teller sein werden, aber also wenn es ums Fleisch geht, so, dann sind die Beilagen dann wahrscheinlich auch eher egal. Muss einfach.
Kleine Sneak Peek. Das heißt, wenn der Podcast draußen ist, liebe Freundinnen und Freunde, dann könnt ihr hier in Salt and Silver kommen und das Ganze mal selbst probieren.
Dann gibt es die Karte
hoffentlich auch. Ihr müsst tatsächlich hierher kommen. Ganz heißer Geheimtipp. Wahrscheinlich kein Geheimtipp mehr in Hamburg. Aber wenn ihr von außerhalb kommt, dann ab in Salt and Silver.
Gerne.
Ich habe Angst vor eurer Nachbarschaft. Hier ist, also mir ist hier nichts Negatives aufgefallen.
Nee, das ist auch nicht
das
so ganz
ist ein
offensichtlich.
Gefühl, dass die Leute haben. Ja,
das ist einfach hier so. Also wir hören das teilweise von unseren Gästen. Unsere Freunde oder die Leute, die sich in unserem Milieu bewegen,
kenne den Platz hier natürlich als ja, der Spot im Sommer und der Pudel ist auch gleich hier. Also warum soll es irgendeinen Grund geben, hier nicht hinzukommen? Aber ja, wir haben ja relativ viele Dealer und so weiter. Wir hatten auch so ein paar Eskalationen hier mit Polizeieinsatz und Pipapo. Und ja, das passiert in den meisten Gegenden von Hamburg ja nicht. Deswegen ist es so ein, ja, das ist so ein Underdog-Spot. Ne? Das ist zwar hammergeil, aber das ist wie so, also ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber das ist wie so, sag ich mal, in Rio.
Ja.
In der Favela ist der geilste Aussichtspunkt auf die Stadt. So,
ja,
ne?
Ja, klar. Aber das ist ja, wenn ich in Hamburg da hier am Haus 73 stehe oder so, freitagsabends, da hast du auch jede Menge Dealer und trotzdem ist da die Hölle los, ne?
Ja, aber da hast du halt in erster Linie eine Menge Spasten, die für 7 Euro Mai Tai saufen wollen.
Ja.
Und die Leute, die hier zumindest im Winter zu uns kommen, die kommen dann schon gezielter und denen ist eigentlich auch dann alles scheißegal. Die freuen sich dann über den schönen Blick.
Meine Laden ist voll.
Ja.
Ja, bisher sind wir, also können wir können uns einfach nicht beklagen. So ist alles egal. Alles egal.
Hast du komplett aufgegessen?
Ich bin noch dabei, aber ich feier's mega. Was ist, wenn Leute zu euch kommen, nur was trinken wollen? Geht es?
Es geht auf jeden Fall.
Ist aber kompliziert, ne?
Es kommt aber nicht vor. Also es kommt halt ab 22 Uhr dann vor und das ist ja auch unser Ziel. Aber ich glaube, in dem halben Jahr, das wir jetzt geöffnet hatten, hatten wir hier drinnen, also im Sommer ist das vielleicht natürlich was anderes mit dem Sonnenterrasse draußen, kommen die Leute auch nur für einen Kaffee oder so. Aber hier drinnen hatten wir vielleicht in den ganzen 7 Monaten 3 Tische, die nur trinken wollten. Okay. Während wir die Küche geöffnet haben.
Das waren so Walk-ins, die nicht wussten, was es hier gibt oder so wahrscheinlich, die draußen vorbeigelaufen sind.
Nee, ich glaube, es sind Leute, die einfach gehört haben, dass Özzy hier monstergeile Cocktails macht. Und dementsprechend sich dann...
Aber halt schon extrem.
Das ist aber
also
schon auch ein Verkäufer, oder?
Hier. Oh ja. Freilich. Komm doch aus der Werbung, Freundchen.
Mega. Der kapiert sein Handwerk. Aber hier steht direkt das... Also
ja, genau. Hier haben wir den nächsten Thema. Cocktail, ja. Den Gruß aus der Bar sozusagen, oder von der Bar. Das ist ein Mezcal Mule, Moskau Mule kennt jeder. Diesmal mit unserem Mezcal. Ja, schmeckt lecker.
So einer unserer
den finde ich bis jetzt am geilsten. Knaller. Ja, den finde ich bis jetzt am härtesten, Leute.
Einmal. Super Drinks hier, ne?
Danke.
Also schön.
Rundum perfekt, ne? Was soll man dazu eigentlich mehr sagen?
Ja, was soll man dazu mehr sagen, außer deinen Songwunsch jetzt, weil wir sind mit der zweiten Halbzeit vorbei. Und
scheiße,
jetzt,
ich habe immer nichts überlegt. Drittel.
Das glaube ich jetzt nicht.
Okay. Dann wünsche ich mir SSIO 0,9.
Okay, gut. Oh, scheiße, ich muss mir auch was wünschen. Nee, wünschst du dir was? Alles gut.
Ich bin heute so langsam, was das angeht. Ich höre irgendwie momentan sehr viel gemischte Musik.
Gemischte
aber
Musik?
Ich wünsche mir was von den Beatles. Und zwar wünsche ich mir Strawberry Fields.
Okay. Hast du auch noch einen Wunsch?
Ja. Ich wünsche mir von Buddha aus Kiel 5 Euro.
Okay. Dann wünsche ich mir von, wie heißt der nochmal, der gesagt hat, wichtiger als Nabelschnur und Licht ist nur Gewicht. Das wünsche ich mir auf jeden Fall.
Carlos Santana oder was?
So, okay.
Ich muss korrigieren. Ich wünsche mir von Buddha aus Kiel 5er.
Oh, und ich wünsche mir von Udo Lindenberg, ich mache mein Ding.
Und ich wünsche mir noch von Udo Lindenberg Reeperbahn. Ist das nicht von dem? Nicht von dem und Jan Delay? Okay, egal, Leute. Das war's mit dem zweiten Drittel. Ciao.
Ahoi, meine Lieben. Captain und seine Crew bringen euch jetzt die leckeren, extra knusprigen Fischstäbchen. Und guckt mal, wie saftig der Seelachs ist. Für mich und meine Mannschaft gibt es nur Fischstäbchen. Die sind extra knusprig und sowas von saftig. Hurra!
Ja, du hast gerade erzählt von den Tellern, das kannst du vielleicht auch nochmal sagen, weil es gehört dazu, wenn es heißt, wie eröffne ich ein Restaurant, ist natürlich auch die Frage, wo kriege ich meinen Teller her, wo kriege ich meine Gläser her?
Ja, da haben wir uns auf jeden Fall weit aus dem Fenster gelehnt, aber wir sind halt auch so Detailmenschen irgendwie und jedes einzelne kleine Detail muss so geil sein, wie es irgendwie möglich ist.
Ja.
Und deswegen haben wir bei den Tellern und also generell beim kompletten Geschirr und Besteck total lange gesucht. Und nichts gefunden, was irgendwie halbwegs bezahlbar war und unserem, ich sag mal, visuellen Anspruch irgendwie genügt hätte. die richtig geilen, handgedrehten Teller, die würden dann halt, also 40 Euro das Stück kosten, ne? Und was uns auch aufgefallen ist, dass im Endeffekt fast alle die gleichen 5 Teller da in ihren Läden haben, von den gleichen 5 dänischen
Herstellern.
Churchill,
Stilite und
Xerox ist ganz groß, genau. Und dann diese, gibt's auch jetzt bei der Metro.
Xerox gibt's jetzt bei der Metro.
Aber Churchill gibt's auch bei der Metro.
Ja, kosten aber sogar in der Metro noch 30 Euro, die Dinger. Ja. Also das ist einfach nicht.
Ja, das ist auch das, was wir schon im Podcast gesagt haben. Viel Essen sieht einfach gleich aus. Es ist durch dieses ganze Foodblogger-Tun ist halt alles wird hochgeladen auf Instagram und alles sieht gleich aus.
Das alles sieht nach Chef's Table aus.
Ja, klar.
Die Leute gucken einfach zu viel Chef's Table.
Chef's Table.
Aber ja, das Ding ist, wenn du das halt nicht unterfütterst mit den notwendigen Skills, dann ist es halt alles. Dann
das ist
es scheiße.
Ich finde das peinlich.
Genau, dann ist es peinlich.
Aber man muss auch sagen, eigentlich ganz geil, dass das dazu geführt hat, dass der Standard beim Essen, was die Optik, zumindest was die Optik angeht, einfach wahnsinnig hart gestiegen ist. Und dass alle...
Da machen sie alle diese Bowls, die sehen alle nach Pinterest aus. Ja, und wenn du sie probierst, so, dann schmeckt es halt wie ein schlechtes Müsli mit vergammeltem Obst. Aber genau, um deine Frage zu beantworten, das komplette Geschirr, das war so ein Pilotprojekt von einem Keramikkünstler aus Hamburg hier. Von 2 Keramikkünstlern aus Hamburg, Laura Schmell und Sebastian Airy. Die haben das beide alles gemacht. Also die haben Schüsselchen, Teller, Groß-Klein, alles Mögliche handgedreht für uns komplett. Und weil es für die halt auch ein Pilotprojekt war, weil sie davor noch nie, er hat zum Beispiel noch nie Teller gemacht. Das war das erste Mal und deswegen, es war ein Risiko. Schön,
weil so fördert ihr ihn auch
genau.
Und er macht bestimmt dann auch für andere Leute Keramik.
Also, genau, die kriegen jetzt Anfragen ohne Ende.
Es so war das auch bei, wir haben ja auch eine Keramikerin bei uns und die hat Benjamin Pfeiffer, das ist ein sehr guter Freund von mir, der hat quasi auch zu ihr gesagt, kannst du bitte mal Teller machen? Und sie hat für sein Restaurant angefangen mit der Keramik. Und dann kam halt immer mehr dazu. Mittlerweile hat auch Christian Bau von ihr Geschirr. Wir haben das Geschirr von ihr. Und so ist halt irgendwie, das ist immer so ein Geben und Nehmen. Und ich finde es halt voll geil, wie diese Symbiose irgendwie entsteht.
Das hat sich auch
mal
sich traut. Das hat sich jetzt auch gerade so geil ergeben, dass gerade diese 2 Zweige halt auch so total boomen. Also Pottery oder das Keramikhandwerk boomt ja gerade ohne Ende. Es gibt so viele Leute, die damit angefangen haben. So, und auch jetzt zum Beispiel Laura hat sich mit Tokiton selbstständig gemacht, ein eigenes Studio gemacht und macht jetzt irgendwie für Restaurants und Cafés wunderschöne, handgedrehte und handgegossene
mehr
Keramik,
Arbeit
so
als Zeit auf jeden Fall.
Es ist so, so geil und das hat sich einfach parallel entwickelt. So, es war
aber es gibt
Geben
auch schon
Nehmen.
Wieder Leute, die machen Moves und sagen, sie können diesen Keramikboom nicht mehr sehen und wollen wieder auf normalen
Geschirr dann sollen
essen.
Sie doch von
das
ihren dummen,
so,
weißen
so
Kacktellern
Hater,
essen. So,
die dann einfach Anti sind, ne? So einfach.
Ah, dann
sagen,
hatet doch
echt.
Bach, mir langweilt mich.
Was lachst du denn?
Ich mag seine Einstellung einfach. Ja, ey, genau, weil so denke ich auch immer. So denke ich nämlich auch immer, dieses, ja, dann sollen sie doch machen. Ja. Was sollen sie doch machen?
Geh mir doch nicht auf den Sack, kauf dir doch deine dummen weißen Ikea-Teller, ist mir doch egal. Aber ich finde, das Essen, wenn man so viel Leidenschaft und Mühe in etwas investiert, dann muss es auch dementsprechend präsentiert werden. Und genauso viel Leidenschaft und Mühe investieren diese. Das sind Künstler und die machen das für uns und ich schätze das sehr, sehr, sehr.
Es geht schon mit der Weile, Leute. Es ist unglaublich.
Geht los.
Eieiei. Oha.
Das ist dieser Chicken. Ist das dieser Chicken? Das sind mehrere verschiedene Tacos.
Das sind alle 9 Tacos,
Alter,
die jetzt auf der Karte stehen.
Oh, da habt ihr jetzt übrigens Chapulines oben drauf. Das sind Riesenheuschrecken. Die sind auf eurem Taco hier oben mit drauf.
Also, wir müssen dazu sagen, wir sehen die auch zum ersten Mal, die Tacos.
Okay.
Die wurden heute auch zum ersten Mal gemacht.
Guck mal hier, die Jungs. Da sitzen sie.
Aber das ist easy.
Und jetzt kriege ich hier ein Heuschrecken-Taco. Ich esse jetzt zum ersten Mal eine Heuschrecke.
Jetzt ist hier so eine kleine Sneak-Preview.
Ich nehme mir mal eine.
Ja, Heuschrecke.
Einfach komplett im Mund.
Oh Gott, hast du das jetzt echt gemacht?
Oh mein Gott.
Quatsch, ja, also da ist alles im grünen Bereich.
Okay.
Genau, also jetzt, wenn ihr mal auf eure Tacos schaut. Oh, ich glaube, Simon muss das mal erklären, oder?
Simon?
Also wie schmecken
Simon, kannst du mal kurz die Tacos erklären, was wir hier essen?
Einmal die Tacos. Ihr habt einen schönen, das wurde ja schon gesagt, Chicken Taco, Chipotle Mayo, so ein Art Sambal mit Zitronengras und Limettenblättern. Dann haben wir Shiitake-Taco, geräucherte Käsecreme, Salsa Roja, gepickelte Shiitake und Avocado. Und wir haben frittierten Blumenkohl, Schokoladensalsa und Pasilla-Salsa, was eine mexikanische Chili ist. Überall sind gepickelte Zwiebeln drauf, Koriander.
Freunde, haut rein.
Geil. Muss danke. Weg jetzt, Alter.
Danke, geil, Simon.
Geil, geil. Das ist Sergio Hermanos.
Sergio Hermanos. Hey, geil.
Ich bin auch überhaupt nicht schreckhaft, was das Insektentum angeht. Und ich dachte eigentlich, dass meine Freundin da so ein bisschen schreckhaft ist. Und die hat sich in Thailand, ohne mit der Wimper zu zucken, auch mal so eine Heuschrecke reingezogen. Ja? Und schmeckt halt im Endeffekt, es ist crunchy und schmeckt halt nach der Panade oder nach der Würzmischung.
Ja, ja, genau.
Das ist eigentlich reines genau Protein so. Und so weiter. Aber 300 Euro das Kilo, ne?
Ja, das ist das Ding. Man darf halt keine Chapulinas, sind ja eigentlich so ein typisch mexikanisches Ding. Gibt es da einen riesigen Körben, einfach säckeweise auf jedem Markt. Das Ding ist, man darf die nicht importieren aus wahrscheinlich einfach Plagegefahr oder was auch immer, wie das heißt. Und deswegen muss man die in Europa züchten. Das ist unter so krassen Auflagen und wohl so kostspielig, dass die Teile, das ist gerade, glaube ich, auch der Punkt, der dem ganzen der Industrialisierung im Weg steht, dass es teuer ist.
Kannst du ja nicht in der Tierhandlung.
Nee, genau. Nee.
Also ich esse gerade mit Shiitake.
Entschuldigung, Leute, ich werde jetzt so einen Vollschmatzen, ey, aber ja, geht ja also nicht anders.
Halt ja, genau. So, wir sind jetzt auch zu fortgeschrittener Stunde. Wir haben jetzt hier schon drei oder vier Drinks, die auch sensationell waren. Ihr habt ja jetzt gerade gehört, was es hier gibt. Und es ist wirklich mega lecker. Und auch sehr mutig, muss ich sagen. Mutig, Insekten zu servieren und einfach mal zu testen, ob es funktioniert oder nicht.
Also, wir haben auf jeden Fall mehr Angst davor, dass unser Essen zu langweilig und zu fad schmeckt, als dass irgendjemand sagt, boah, es ist mir zu scharf oder zu sauer oder die Sachen, die da raus sind, sind mir zu abgefahren. Dafür gibt es genügend Läden, wo du hingehen kannst, wo du als konservativer Esser bedient wirst. Aber die Spitze muss einfach da sein. Und da hängt die deutsche Gastronomie auch, was das Kulinarische angeht, so hart hinterher, ja, dass wir voller Stolz sagen, ey, lass auf die Kacke hauen. Es müssen einfach geile, harte Sachen sein.
Aber ihr macht es nicht um jeden Preis, ne? Das ist nicht gezwungen.
Nee.
Das ist das Schöne. So wie aber manche machen das ja um jeden Preis,
nee, wollen einfach anders alles sein.
Aber das ist ja auch wieder dieses, das habt ihr aus euren Reisen halt einfach mitgenommen, vermute ich mal. Und habt es dort vor Ort halt einfach gefühlt und gegessen. Und das ist dieses, was ihr ja schon gesagt habt, ihr fühlt es und deswegen wollt ihr das auch vermitteln. Ne?
Genau. Das Ding ist, wer gleich...
Der Dahl mir jetzt mein Essen geklaut hat, aber gut.
Der Daniel, der Fotograf, ne? Der Typ, keine Manieren, ne?
Der Daniel ist unser Produzent. Ich denke, das ist Daniel. Der ist heute im stillen Background. Daniel, wäre doch mal schön, wenn du dich auch mal dazu äußerst, ja, heute.
Ich bin viel damit beschäftigt, das alles irgendwie festzuhalten. Das ist aber alles total lecker und aufregend und geil. Ja, ich merke auch schon, ich war jetzt die letzte ganze Woche flach gelegen,
ja.
Bin auch so auf Antibiotikum und ich merke den Alkohol halt doppelt, das ist volle, ja, volle Rush gerade. So.
Ja, du weißt aber, dass du uns morgen nach Hause fahren musst.
Ja, mach ich. Okay.
Ist mal eins. Das ist echt, also was ich gerade gegessen habe.
Das ist mal ein Vegetarier.
Wie ist nochmal meine, den ich gerade gegessen habe mit den Shiitake-Pilzen?
Bitte nochmal.
Der mit den Shiitake-Pilzen, wie hieß er?
Wie der heißt,
ja,
wissen wir noch gar nicht.
Okay. Also, wir hatten so einen Shiitake-Pilz-Taco jetzt auch schon auf der Karte, dieses Taco de la Selva,
ja,
auf unserer Übergangskarte, die wir jetzt nur im Januar gefahren haben. Das ist eigentlich eine Abwandlung davon.
Okay, also wirklich brutal lecker. Also
Taco aus dem Wald.
Und das ist hier Veggie, ne, mit Blumenkohl, ne?
Genau. Blumenkohl und drunter Blumenkohl-Creme.
Ja. Der Shiitake war auch Veggie. Also wir legen tatsächlich auch recht viel Fokus darauf, möglichst viel vegetarisch zu machen und möglichst wenig Fleisch, ja, zu verwenden. Wir hatten jetzt, seit wir aufgemacht haben, genau zwei Fleischgerichte auf der Karte. Ein Taco mit Fleisch und das Gericht heißt Mexiko, weil so eine Hommage an das ganze, ja, Land sein soll, mit einem Ochsenbäckchen.
Wir versuchen, vegetarisch oder, ja, vegan auch?
Was ist beides, vegan? Beides am Start.
Beides machbar.
Beides machbar, genau. Also wir bieten immer dann auch eine vegane Option an. Also man kann auch beim einem Gericht zum Beispiel den Käse einfach weglassen. Das, okay, tut dem jetzt keinen großen Abbruch. Und auch ein Taco hatten wir auch immer vegan noch mit am Start.
Ich finde es so geil bei dem Blumenkohl. Das schmeckt wirklich wie so ein richtiges Barbecue-Gericht. So. Mega nice. Hast du schon gegessen? Nee.
Haben die alle drei die gleiche Schärfe?
Ja. Also ich würde sagen, der Hühnchen-Tacos am schärfsten.
Ja, würde ich auch sagen.
Das ist auch noch ein bisschen zu zurück, finde ich.
Ja, der ist eher cremiger,
ja, weicher. Ja, wieder so die Power, was das andere gerade hatte, wieder so ein bisschen zurück.
Durch das dann so cremig ist alles, ne?
Ja, Blumenkohl, ja. Creme, schön viel Butter, viel Fett und so weiter, was irgendwie die Schärfe aufhängt und so weiter.
Mega gut. Ich bin echt dankbar. Dann esse ich das jetzt hier weiter, ja?
Da kommt noch auf jeden Fall noch geisteskrank geiler Scheiß auf euch zu. Also da müsst ihr lieber jetzt mal nur einen halben essen.
Und ihr wolltet vorhin noch einen Burger essen, ne? Weil wir so Hunger hatten, haben auch nichts gegessen, außer ich habe diese Flips gegessen. Das ist halt eine Experience, ne? Die Heuschrecken essen, oder? Das ist so für viele so ein Ding, oh, das probieren wir mal aus.
Das würden wir tatsächlich aber auch nicht anbieten, nur aus Sensationsgeilheit.
Ja.
Weil wir die Art von Essen halt scheiße finden. Ja, also, dass man Sachen anbietet, weil es irgendwie wow, abgefahren, sondern das ist einfach ein kulturelles Erlebnis, das wir da hatten. Und das ist ja das Ziel der ganzen Geschichte, dass man eben diese Dinge hier auch mal zugänglich macht. Dass man nicht bis nach Mexiko fliegen muss, um mal eine Heuschrecke zu essen.
Ja, und das ist auch so ein kleines Statement, ne? Weil irgendwie, dass die Weltbevölkerung sich auf dem Standard, auf dem sich gerade ernährt wird, dass das nicht so weitergeht die nächsten 200 Jahre, so, das sollte eigentlich jedem bewusst sein.
Ja.
Und Insekten sind ein ganz großer Teil davon, dass man Menschen Proteine zuführt, die nicht dadurch entstehen, dass man 5000 Liter Wasser pro Kilo Rindfleisch in Brasilien verbraucht.
Ja.
Aber da ist ja leider die Distribution noch nicht so weit und deswegen kostet ein Kilo Bio-Heuschrecken aus Holland 300 Euro. Obwohl das eigentlich so das am billigsten und am einfachsten verfügbare Lebensmittel der Welt sein sollte. Ne?
Ja. Ich hatte letztens ein Zeitungsinterview, da bin ich gefragt worden, was ich davon halte, dass jetzt Fleisch in der Petrischale gezüchtet wird, beziehungsweise in Amerika gerade in den Startlöchern steht. Und Leonardo DiCaprio und Bill Gates haben da wohl ziemlich viel Butter reingeschmiert und ziemlich viel Geld investiert. Und ich bin da halt ziemlich anti gegenüber eingestellt für Fleisch aus der Petrischale.
Weil wie bist du dem gegenüber eingestellt?
Anti. Also ich finde es nicht gut.
Das ist nicht gut?
Nee. Fleisch sollte... Also es wird gezüchtet in der Petrischale.
Ja,
also
habe ich komplett verstanden. Warum findest du es nicht gut?
Weil ich finde, man sollte sich doch einfach mal darüber bewusst werden, weniger Fleisch zu konsumieren, anstatt es irgendwie in der Petrischale zu züchten.
Aber ist das nicht einfach nur ein frommer Wunsch? Ist das nicht ein frommer Wunsch? Weil ich meine, wenn du die ganzen Leute anschaust, was fressen sie den ganzen Tag? Stundenlang nur Fleisch, ja, überall.
Genau.
Fleisch hoch und runter.
Genau.
Und wie kriegt man
das Umdenken an?
Das so. Ja, aber kriegt man die ganze Welt umgedacht?
Nee, kriegt man nicht. Aber man kann ja sagen, dass man es nicht gut findet. So. Also was hältst du davon?
Ja, also ich habe mir da lustigerweise auch genau gestern drüber Gedanken gemacht, ob ich das gut finde oder nicht. Und ich dachte mir irgendwie so, also erstens glaube ich, dass es unweigerlich passieren wird, weil die Welt alles umsetzt, was irgendwie Dinge einfacher macht und billiger macht.
Ja.
Vor allem billiger. Ich glaube, das Problem jetzt gerade war ja irgendwie, dass das Zeug so unfassbar teuer ist noch. Ne? Ja. Es ist nicht, dass es nicht möglich ist. Es ist möglich, es ist einfach nur schweineteuer. Und das, naja, wenn du immer überlegst, wie schnell war, oder überleg mal ein Handy vor 10 Jahren.
Ja.
Gucken ein Handy jetzt.
Das wird auch passieren. Das ist
deswegen, das ist wird passieren.
Und die Frage ist, unterstützt man das in der Position,
ob man das gut findet? Genau.
In der wir sind.
Ja, aber ich finde das tausendmal, also wenn das, sofern das mit den positiven Eigenschaften verknüpft ist, die ich dem jetzt erstmal in meiner Naivität und meiner Unwissenheit über das Thema denken würde, dann würde ich da absolut sagen, bitte macht das, weil bitte quält nicht diese unzähligen Abermillionen armen Viecher. Bitte, also das kann ja parallel nebenher existieren als Premium-Produkt. Aber ich sag mal, dass die Masse, diese nochmal aufs Thema irgendwie Fastfood zurück oder so, was da nach Pappkarton schmeckt, ist doch scheißegal. Ob das jetzt, also, beziehungsweise das ist sogar viel besser.
Ich verstehe, was du meinst.
Wenn das aus der Petrischale kommt und nicht ein armes, kleines Stück Tier in einem winzigen Käfig ist.
Ja.
Das ist ja eigentlich erstmal...
Ja, das ist...
Das Gourmet-Ding kann ja weiter existieren.
Verstehe ich den Ansatz.
Oder nicht?
Doch, tatsächlich.
Oder wie stehst du dazu? Also ich habe mich nicht viel mit dem Thema befasst, muss ich dazu sagen.
Fleisch aus der Petrischale.
Es ist halt eine... Ich finde, das ist eine Bekämpfung der Symptome, aber nicht der Ursache. Es ist ein Pflaster draufkleben eigentlich nur.
Es ist eigentlich nur ein neuer Marktzweig im Endeffekt, ne? Weil es geht eigentlich bei der Sache nur darum, Fleisch... immer und überall und zu erschwinglichen Preisen verfügbar zu machen. Und das ist das Gegenteil von dem, was passieren sollte. Ne? Also wenn du dir die natürliche Ernährungsweise von Menschen ansiehst, vor 200
ich
Jahren...
Ich verstehe euch komplett. Die Frage ist, was ist die Alternative?
Wenn
die
Fleisch
Welt halt
essen.
Plötzlich entscheidet, dass sie kein Fleisch mehr isst, wird das passieren?
Nee, also die Alternative, die ich für mich selber aussuchen kann, ist einmal die Woche Fleisch zu essen und einmal die Woche Fisch. Oder
machst du
alle
das?
Zwei Wochen. Nee, ehrlich gesagt nicht.
Ja.
Aber ich fühle mich schlecht deswegen, weil ich mich noch nicht dazu entschieden habe.
Also auf gut Deutsch gesagt, wir fühlen uns einfach die nächsten 50 Jahre schlecht und sind gegen Fleisch aus der Petrischale.
Ja, die Frage von dem Interview war ja dann im Endeffekt auch... wie würde ich dazu stehen, wenn dann Insekten ins Spiel kommen? Ob ich dann mit Insekten kochen würde oder mich von Insekten ernähren würde, um wieder zurück zum Insekt zu kommen.
Ist auch wieder
also,
eine Geschmacksfrage.
So schließt sich der Kreis. Ja? Also Fleisch aus der Petrischale oder mit Insekten kochen?
Also ich würde sagen, dass der Verzehr von Insekten so einen pragmatischen Hintergrund hat. Da geht es einfach nur darum, sich Proteine zuzuführen, möglichst einfach und umweltschonend. Und bei Fleisch geht es in erster Linie um Genuss. Weil ich würde mal behaupten, dass 50% der Leute, die Fleisch essen auf der ganzen Welt, das nicht essen, weil sie keine andere Möglichkeiten haben, sich Proteine oder sonst was zuzuführen, sondern einfach nur, weil es verfügbar ist, weil sie Bock drauf haben und weil sie es so gelernt haben.
Ich glaube aber auch, dass dieser Fleischkonsum das ein großes Bildungsthema ist. So.
Absolut.
Weil ich echt oft das Gefühl habe, dass auch Leute gar nicht zum Beispiel... wissen sie gar nicht, was gibt es eigentlich so auf dem Markt, was kann ich kochen, aus was kann ich was kochen so, wie kann ich mir ein Essen zubereiten, auch ohne Fleisch. So, und dieses Bewusstsein muss halt irgendwie geschaffen werden bei den Leuten. So, ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das im Schulsystem fehlt, so, ich kann es nicht sagen. Aber allein, dass du halt einfach gar keinen Bezug mehr dazu hast, so, du kaufst diese fertige Wurst abgepackt in irgendwelchen Plastikdingern.
Das ist ein Riesenproblem. Ich finde, Kinder sollten in der Grundschule alle einmal zum Metzger gehen.
Auf jeden Fall.
Ja, schön auf dem Schlachthof.
Das ist ein Erlebnis. Ich komme vom Dorf, so, wenn du mal auf dem Schlachtfest oder so bei einem Metzger warst, so. Das vergisst
wer
du
wer das nicht abkann, der hat es überhaupt nicht verdient, so ein Scheißsteak zu essen.
Genau, so sieht's aus. So sieht's aus.
Wenn das nicht abkann, bitte schön eins auf der Petrischale.
So,
Sehe ich genau.
Ich habe aus dem Grund ein Schwein umgebracht in Mexiko. Also ich habe ein Ferkel geschlachtet,
weil ich es einfach wissen wollte. Weil ich gesagt habe, so, ich habe da schon immer, also ich bin auf jeden Fall ein riesen Tierliebhaber und meine Art von Konsum steht dem, was ich eigentlich, also steht meinem Werte- und Normensystem total entgegen.
Ja, aber hast du auch gemerkt dann wahrscheinlich, was du für...
Alter, das war das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Das war einfach der Horror. Also die Bilder sind alle, ich kann dir das gleich mal zeigen in dem Buch, weil Kosi hat das ja alles fotografiert.
Ja.
Ey, ich hab fast gekotzt.
Es gab so einen Moment,
Mischung aus Kotzen
ich hatte
und Weinen.
So eine Distanz dazu, weil ich die Linse zwischen mir und dem Geschehen hatte. Aber es gab so einen Moment, wo ich auf der anderen Seite das Schwein lag, oder das Ferkel, das war ein Babyschwein, so, lag mit dem Rücken zu
Gott,
mir. Und
im Himmel, Alter.
Jo stand halt gegenüber und hat das dann gemacht. Und ich habe
ein Messer
halt so auf
nach traditioneller Art in Mexiko. Ja. Die haben mir halt gezeigt, wie ich das machen muss. Guck, du musst hier ansetzen, musst du schräg beim Schlüsselbein ansetzen und dann... Du musst direkt ins Herz treffen und wenn du nicht triffst, ist richtig scheiße, weil dann kriegt das arme Tier für 15 Minuten, bis es dann kläglich verendet sozusagen. Scheiße. Also du hast da auch echt, du hast so Angst und du denkst dir die ganze Zeit, was mache ich hier? Es fühlt sich an wie Mord, kann man einfach so sagen.
Es ist Mord.
Ja, ist Mord, ja.
Und wenn man dann diese Einzelerfahrung irgendwie in seinem Kopf hat, keine Ahnung, wenn du mich dann fragst, so, wie findest du das Fleisch aus der Petrischale zu züchten, dann sage ich, Digi, mach das bitte, weil das, was wir da, das Verbrechen, das wir als gesamte Menschheit täglich an Abermillionen von Tieren begehen, ist eigentlich alles andere als tragbar. Und ich glaube, dass wir da irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft dafür uns rechtfertigen werden müssen. Genauso wie man jetzt, ich möchte jetzt nicht irgendwie Tiere mit zeitgeschichtlichem Geschehen irgendwie auf eine Ebene bringen, aber... Genauso wie wir uns für die Sachen, die wir an der Menschheit in der Vergangenheit angerichtet haben, verantworten müssen jetzt. So, warum habt ihr nicht? Warum? Ihr wusstet doch.
Ja.
So müssen wir uns mit Sicherheit wenn nicht unseren Kindern, dann unseren Kindeskindern dafür verantworten, warum wir eigentlich Millionen von Lebewesen eingepfercht und abgeschlachtet haben.
Ja.
Weil wir
oder alle Thunfische getötet haben oder Wale fast ausgerottet
und
haben.
Und
warum haben wir das gemacht?
Das ist doch so krass. Ich meine,
weil wir Petrischalen scheiße finden, oder was?
Ja, das ist ja nicht nur dieses Ding. ich will mich, es geht nicht nur darum, mich zu ernähren, sondern einfach dieses Verschwenderische ist es, was mich so krass
nervt. Ja, dieses Augen zumachen, so dieses, einfach weggucken.
Ja, und zum Beispiel weggucken. Auch gerade in so Drei-Sterne-Läden oder so, sag ich jetzt mal, wenn es dann irgendwie, da kommt eine Lieferung so von der Deutschen See, ja, kommt eine Lieferung von der Deutschen See, so, und dann seht ihr, okay, der Lachs ist nicht gut, so, was passiert mit dem Lachs? So, wenn er nicht auf Top-Niveau ist, kommt er weg. So, oder es wird, ja, weißt du, dann wird er weggeschmissen. So
wie die ganzen Supermarktregale am Ende vom
Haus. Man das wüsste, wenn man das wüsste.
So, der Vater meiner Freundin hat einen Rewe. Und es ist halt so, dass er darf, er muss sogar diese Container zuschließen. Also ich bin auch nicht der Typ, der Containern gehen würde.
Ja, man darf das nicht rausnehmen.
So, aber du
darfst auch niemanden schenken.
Du musst das wegwerfen und zuschließen. Und er nimmt sich halt das dann halt immer mit nach Hause so. Und ich sag, warum macht man nicht zumindest so eine, ey, ganz ehrlich, alle Rassen auf, aus auf Smoothies oder so. Warum macht man nicht so eine Smoothie-Bar an jedem Rewe hin, so, wo dann halt dieses frische Obst, wo, was jetzt gerade so an diesem Punkt ist, warum haut man das dann nicht durch? Aber Bananen werden, die liegen da grün drin, ich habe gar keinen Bock, die zu fressen. So. Und dann, wenn die so gerade fast perfekt werden, so, wenn die genommen, raus, ciao. So, die haben jetzt so viele braune Flecken raus. So. Und dann bin ich so, okay, was passiert damit? Ja, die werden weggeworfen. So. Das finde ich so krass.
Es ist so absurd.
50% des in Deutschland gebackenen Brotes wird ja weggeschmissen.
Ja.
Das muss man sich mal überlegen. Also da gibt es ja auch genug Dokus zum Thema. Die meisten Leute haben halt keinen Bock, sich das reinzuziehen, ja, weil wenn man das einmal gesehen hat, kann man es halt nicht mehr unsehen. Ja. So. Und dann macht es halt keinen Spaß mehr. Aber das, wir leben sehr komfortabel in unserer Ignoranz, muss man echt mal so sagen.
Ich habe auch so schlimme Videos gesehen schon irgendwie in meinem Leben. So. Es ist eigentlich echt unverantwortlich, noch Fleisch zu essen. So. Es ist
eigentlich kannst du es nicht mehr machen. Ja, ich finde, man kann das 2018 nicht mehr guten Gewissens machen.
Eigentlich kann man es nicht mehr machen. Ich versuche das auch, genau wie du gerade sagst. So, also zu Hause esse ich gar kein Fleisch, außer es gibt so manchmal so einen Tag, wo ich sage, okay, heute koche ich mir mal irgendwas mit Fleisch. Aber ich esse zu Hause eigentlich kein Fleisch mehr. Ich bin also meine Eltern und meine Familie haben schon immer vegetarisch gelebt. So. Und da habe ich das eh nicht mitbekommen von zu Hause. Meine Freundin ist Vegetarierin, also macht es eigentlich keinen Sinn, Fleisch zu kaufen für zu Hause.
Sergio.
Ey, das war wirklich unfassbar, ja. Oh, das war richtig gut.
Ey, Simi, ohne Witz, ich habe ja auch zum ersten Mal gegessen. Der Hühnertaco, geisteskrank, echt. Alter
Schwede. Ich finde, da muss noch ein bisschen schärfer, ganz ehrlich.
Ja, noch schärfer.
Schnitt auch geben, bisschen. Oh, geil.
Der ist auch so sympathisch, ne? Das macht mich fertig. Der könnte ja auch locker Kellner noch nebenbei, ne? Dann wird er jetzt Meister
ringen. Monster-Typ einfach. Simon ist so ein Goldstück an Mensch einfach.
Das ist ein
der ist der Schülersprecher hier.
Ja.
Wir sind die immer die Verweise kassieren. Nee, aber
das sind wichtige Themen, so klar. Also ey, dieses Fleischthema ist einfach so krass und ich hasse diese Ignoranz mancher Leute, die so. Also geh mal auf ein Dorf in so eine Wirtschaft, irgendwie in so eine Bauernkneipe und sag, du hättest gern was Vegetarisches. So, da machen die halt eine Portion Pommes, ne? Weil und das finde ich so krass, dass es Köche gibt, die sich Köche nennen. Guck mal, ihr seid keine ausgebildeten Köche, ne?
Und dann geben uns bei den Veggie-Gerichten mehr Mühe so, als bei allem
mit Schweiß. Kommt jemand vielleicht zu euch und sagt, ihr seid keine richtigen Köche. Irgendeiner wird vielleicht denken, ja, die haben den Beruf ja nicht gelernt. Aber dann stellt sich jemand irgendwo in eine Küche in, da wo ich herkomme oder wo du herkommst, irgendwo so ein bisschen dörflicher, so stellt sich da eine Küche und dann sagt, ja, ich hätte gern was Vegetarisches. Boah, ja, keine Ahnung, dann nimmt er irgendwie so ein TK-Gemüse oder so oder macht ein paar Pommes, sagt er hier, das ist vegetarisch, aber die dürfen sich Köche nennen, ne? Das ist eigentlich krass, oder? Warum gibt's da nicht alle 3 Jahre nochmal so einen Test oder so?
Ja, Beruf ist halt nicht das gleiche wie Passion, das muss man auch sagen, also
das ist heftig.
Die ganzen Sachen, die wir nicht wissen, sind das eine, aber die Leidenschaft kann uns auf jeden Fall keiner nehmen.
Ja.
Eigentlich haben wir Respekt vor gelernten Köchen, die irgendwann den Entschluss fassen, okay, wir wollen uns vom Pommes und TK-Gemüse einheitsbrei abheben und irgendwie nach vorne gehen und versuchen, uns durch Eigeninitiative neue Techniken zu erlernen oder irgendwie ein gastronomisches Konzept fahren, was sich von den anderen abhebt. Aber ich würde behaupten, dass im Jahre 2018, egal ob es darum geht, Essen zu kochen, Anzüge zu schneidern, Schuhe zu machen oder Fotos zu machen, dass es alles ein Handwerk ist.
Ja.
Und ohne Liebe und Enthusiasmus wirst du auch als in der Ausbildung kein guter Koch.
Ja, das ist ein guter Punkt.
So, aber du kannst das, also guck dir als Beispiel Paul Ripke.
Ja.
So, nie Fotograf gelernt, einfach angefangen, pipapo, bis er irgendwann selber Leute ausgebildet hat. Ja. Ja, und guck dir die irgendwelche Köche auf irgendwelchem Land, irgendwo auf dem Land an, die halt Pommes oder TK-Gemüse als vegetarisches Essen machen. Also.
Ja.
Wo ist die Grenze zwischen Berechtigung und Können und so weiter?
Hessen-Blumenthal hat doch auch nicht den Beruf gelernt, oder?
ist, glaube ich, auch Autodidakt, ja, aber ich genau, bin mir ja nicht ganz sicher. Ja. Es gibt aber, ich glaube, Michel Prah, kann es auch sein, ist er auch ein Autodidakt?
Genau. Es gibt auch drei Sterneköche, die den Kochen
gelernt haben. Ja, was ist denn hier mit Ivan Ramen oder so zum Beispiel?
Ja, genau, ja, zum Beispiel, ja.
Ey, ohne Scheiß, mit seiner Story und mit der Power, wie er dahinter steht und was er so für ein Typ ist und so weiter, mit die geilste Folge von Chef's Table überhaupt.
Ja, voll.
So. Ja. Und er sagt, ja, fuck it, let's eat ramen. So. Und was ist das im Endeffekt? Guck dir irgendeine Oma an, die irgendwo in Thailand an der Straße Saikrok-Isan macht. Irgendwie so die thailändischen fermentierten Würstchen. Die macht das 40 Jahre lang.
Ja.
Wer will der irgendwas vom Kochen erzählen?
Ja, 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 ja.
Was willst du die voll haben? Hiro, als Michelin bei dem war und so weiter, wo es darum geht, der U-Bahn-Station von Tokio dem Sushi-Laden ohne eigene Toilette einen Stern zu verleihen und so weiter, hat er gesagt, Alter, was wollen die Franzosen von Sushi denn bitte erzählen? Ja, und hat seinen Sohn dahingestellt, weißt du? Der zwar auch schon seit 50 Jahren da steht irgendwie und immer noch irgendwie nur Pulpo enthäuten darf und mehr nicht.
Aber, stell dir das mal vor, 50 ehrlich, Jahre lang stehst du da.
Und der hat das zwar vielleicht irgendwo bei irgendeinem Sushi-Meister vor 60 Jahren gelernt, aber das war auch keine klassische Kochausbildung mit HACCP-Listen und wie mache ich meinen Wareneingangscheck oder sonst was. Also
stimmt.
Irgendwo muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und nicht jeder, der irgendwie den Doktor vor seinem Titel hat, hat auch die Berechtigung dafür.
Ja.
Also, was soll das?
Ich finde geil, auch wie du gerade so, ich finde, du hast gerade ein richtiges Statement gesetzt und wie du dann einfach noch so geiles Mic so hältst.
Mic drop, du musst es jetzt droppen, Bruder. Der Drop.
Jetzt kommt noch der Drop. Nee, ja, auf jeden Fall, Leute. Wir sind eigentlich jetzt durch mit allem. So, wir haben jetzt 3x30 Minuten gemacht, aber ich glaube, es gibt noch Essen, ne?
Ey, es gibt noch so viel Essen.
Also, wenn ihr noch könnt, dann kann es noch weitergehen.
Also,
wenn ihr noch wollt.
Ein bisschen was ertrage ich noch. Sehr gerne. Ich würde aber mal kurz eine rauchen gehen, glaube ich. Und machen wir hier mal kurz einen Stopp.
Ich wünsche mir jetzt was, weil jetzt war.
Jetzt
habe ich was am Start. Ja. So, ich wünsche mir von Ray Bruce Wayne. Und wie geht's bei euch weiter?
Ich wünsche mir von den Holograms ABC City.
Okay. Scheiße, ihr habt euch die ganze Zeit was überlegt, ne? Und ich wieder nicht. Fuck.
Manchmal schlimm, so spontan.
Haben wir jetzt Udo Lindenberg schon gespielt?
Ja, aber mein Ding doch einfach noch was von Udo.
Nee.
Kannst du ja auch was von 187. Ist das denn ihre Hut? Ist das denn ihre Hut?
Nein, das ist Cosis
Pauli oder was?
Part auf jeden Fall.
Wir wollten eigentlich vorhin mit unserem, was fahren wir für ein Auto, Daniel? Wir wollten mit unserem Ford Tourneo über die Schanze fahren.
Nein,
doch, das war eine Christian-Idee. Wir wollten mal einfach ganz laut.
Oh, ich wünsche mir Kitchen von Kid Cudi.
Jawohl, Kid Cudi ist auch eine sehr gute Wahl.
Okay, Rick James mit Ghetto Life.
Ghetto Life!
So ähnlich.
Ich wünsche mir, wenn wir hier schon so 50 Meter vom Pudel entfernt sind, ne, wünsche ich mir von den goldenen Zitronen aber der Silbermond.
Okay. Geil, 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 geil.
Shalom!
Finden Sie nicht auch? Jetzt im Winter ist Kohl doch mal genau das Richtige.
Tja, und heute ist Wirsing angesagt. Ein Wirsingtopf. Kriegt man locker hin.
Na, dann mal los.
Ich brate eine Zwiebel an und hack Fleisch. Dann der Wirsing. Muss kochen. Wasser.
Sigi, kochen mit dem kleinen Kniff.
Natürlich. Klare Fleischsuppe.
Ist doch genau das Richtige, um so einen Wirsingtopf schön würzig zu machen.
Dann Kartoffeln nicht vergessen. Und zum Schluss noch geriebener Käse. Paletti.
Kochen. Mit dem kleinen Kind.
Das bringt's doch, oder?
Mhm. Haben Sie auch ein Rezept mit so einem kleinen Kniff? Dann schicken Sie es uns doch. Kochstudio Frankfurt.
Ciao.
Ciao.
Läuft. Männer, nächster Gang. Schönes Tostada. Unten drunter geräucherte Creme fraiche. Im Haus geräuchert.
Ja,
Mann. Konfierte Eismeerforelle in Schnittlauchöl. Kummquarz, Radieschen, Jalapeno, Avocado, ein bisschen Grünkohl und Meerrettich.
Okay.
Wusstet ihr eigentlich, dass der Laden, bevor wir den übernommen haben, ganz früher mal ein Puff war? Also wenn ich schon über Porn, wenn ich jetzt irgendwie Foodporn, von Porno auf...
Cocktailkater hat ja so leichte
Kamasutra-Bilder. Ja, das ist ein Bild tatsächlich noch aus den 80ern, als der Laden hier wirklich noch ein sogenanntes Edelbordell war. Da gab es hier, wo ist das Ding hin? Wir hatten die doch gerade noch hier liegen, oder?
Rindheim.
Das war früher die Amphore hier, ja. Und angeblich war hier auch Mick Jagger schon drin und so, in den verruchteren Zeiten.
Okay. War Uschi Obermeier auch da?
Ich habe keinen blassen Schimmer, mit Sicherheit. Und damals gab es hier auf jeden Fall noch, mal gucken, was hier auf der Karte steht. Chivas Regal für 450 D-Mark. Eine Flasche. Wollte ich nur mal kurz off topic sagen.
Weißt du, was ich witzig finde? Ihr gebt mir Essen und ich hab euch direkt lieb. Ist mir aufgefallen.
Das ist super.
Das ist so krass.
Wir haben auch lieb,
das ist so wirklich direkt so, ich hab euch direkt lieb, weil ihr mir Essen gebt. Das ist so einfach, oder?
Nicht nur Essen, sondern super. Aber ein bisschen kompliziert zu essen.
Ja, Digi, daran leidet ein ganzes Land. Mexiko, ne? Tostadas und Tacos. Ich frag mich, warum das hier so ein Problem ist und da ganz normal. Die Leute, die hasseln sich hier einen ab in Mexiko, die nehmen das Ding einfach in die Hand, beißen rein, fällt die Hälfte runter, dann nehmen sie es in die Hand und essen das halt.
Ist der Serviettenverbrauch dort? So. Gibt's keine, ne?
Doch, der ist massiv hoch. Das ist auch nicht gut auf jeden Fall.
Die haben manchmal auch so Klorollen auf dem Tisch stehen, ne? Einfach nur um so.
Ne? Du, wir haben da hinten so eine wunderschöne Waschanlage von Kercher. Und dann schicken wir die Leute einfach durch und dann passt das.
Einmal durchlaufen.
Jetzt bin ich wirklich satt. Also alles, was jetzt noch kommt, esse ich, weil es geil ist. Ja. Also ich bin eigentlich schon vor dem Gang war ich satt, aber das hat so geil geschmeckt. Krass.
Also unser Ziel war, dass wir euch halt jetzt schon sozusagen mit den ersten paar Gängen so richtig abfüllen, dass ihr nicht mehr könnt. Und das dann, jetzt kommt gleich die monstergeile geschmorte Rippe. So, dass wir die Rips dann irgendwie für uns haben, weil ihr eh nicht mehr könnt.
Okay, Leute. Wir kriegen Teller vom Sergio Hermann von Husum.
Oh, das wird noch beide Kreise
ziehen. Alter, du, da würde sich der Sergio Hermann, der höchstpersönliche Sergio Hermann, würde sich da auf jeden Fall.
Also Leute, was da gerade rumlegt,
der würde sich das reinziehen, auf jeden Fall.
Alter Vater, das ist ein Rippchen, das ist nimmer
lustig eigentlich, normal. Gell? Eigentlich ist es Gotteslästerung. Instagram, wie sie alle dastehen mit den Geräten, Endgeräten, mit den mobilen.
Die Reise geht weiter. Salt and Silver Zentrale, Querrippe geschmort. Für 10 Stündchen. Massiv Salzas nebendran. Salsa und Kaina, Mezcal Chili Butter, indonesisches Sambal, gegrillter Lauch, Bocotto Ketchup.
Gegrillter Lauch?
Esquite, süß-sauer abgeschmecktes Maispüree.
Freunde, nur noch genießen jetzt, ne?
Digga. Wow. Alter.
Los!
Alter, okay, jetzt fasst ihr die Scheiße mal an. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das
war krass. Okay, wow.
Ja, tschüss. See you later.
Also ich würde sagen, Chris kommentiert die ganze Sache, der Sternekoch zerlegt und verteilt.
Jetzt sehe ich dich zum ersten Mal arbeiten heute, denn es ist auch gut. Ja. Alter, das sieht wirklich lecker aus. Das ist auch ein richtig geiles Brett, das muss man auch mal dazu sagen.
Das hat Simons Vater in Handarbeit selbst gemacht tatsächlich.
Wow. Okay. Komm, mach mal, ja, zieh mal den Knochen raus. Guck, der Onkel, da hat er einen. Oh.
Sorry an alle, die jetzt nicht hier sein können, auf jeden
Fall. Ja, das ist wirklich, ne? Da kann man auch gar nicht viel zu sagen gerade. Ich bin wirklich gerade nur glücklich eigentlich.
Das ist übrigens
und das
außen.
Gibt es bei euch auf der Karte, ne?
Ja, das gibt es ab nächste
Woche
ab
nicht
Mittwoch.
So in dieser Form. Ja. Noch
also
viel
nicht
besser.
In der Größe.
Ja. Das ist jetzt eine kleine Notlösung. also wir wollen eigentlich so ein Stück Knochen mit dem dazugehörigen Fleisch, also wenn man das durch zwei teilen würde pro Person, servieren.
Wow.
Haben wir aber auch richtig, schon überlegt, ob wir das nicht direkt einfach nur für zwei Personen anbieten.
Ja, vielleicht.
Ey, ich fühle mich wie Weihnachtsessen, wirklich. Das ist gerade unglaublich. Sehr gut.
Alter Falter, ey. Simon, ich bin sprachlos. Also
wir würden sagen, Geistes.
Geistes. Wir würden sagen, zerstört.
Also das muss man sich auch mal reinfetzen in den Backenzahn, würde ich sagen. Dann ist es bestimmt auch mega lecker.
Ja. Übrigens, um nochmal, wenn die Leute jetzt hören, Rips, das hat jetzt erstmal nichts mit Lateinamerika zu tun. Nicht speziell zumindest. Was ihr hier habt, zum einen, das ist eine Adobo-Salsa. Hier habt ihr einen Rocotto-Ketchup aus Peru. Das ist so eine Chili-Sorte, eine sehr scharfe aus Peru. Hier die Salsa Huancaina, die wir dazu noch machen. Das ist eine Soße, die besteht aus Salzgebäck, Kondensmilch.
Ja.
Ach, hier Amarillo aus Tuckkeks tatsächlich. Also, ja, das ist total
lecker, ich hab's gerade schon probiert, ja.
Das ist Esquite, das ist ein Maispüree. In Mexiko sind das nur die Maiskörner, aber wir kriegen die Maiskörner, die sie dafür verwenden, hier nicht her. Ja. Mit dem Zuckermais muss man das, also wenn wir jetzt nur Zuckermais dann so anmachen würden, wie die es dort machen, würde das halt nicht so geil schmecken. Deswegen machen wir ein Püree draus, viel Limette rein, geilen Ansatz machen aus Schmorzwiebeln, Lauch.
Oh, das ist aber auch geil mit diesem Salzgebäck. So was mal komplett anders, ne?
Ja. Das ist eigentlich eine klassische Soße, die man zu gegrilltem Fleisch oder gegrilltem Pulpo dazu reicht und hat so mit ihrer Cremigkeit und Schärfe nichts zu tun mit irgendwelchen Salsas, die man irgendwie aus Europa oder so kennt.
Ihr macht uns fertig, Männers, gell?
Das, das war der Plan, Freunde. Also das sollte man sich nicht entgehen lassen. Leute, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Danke.
Ihr kommt wieder vorbei, kommt nach Mannheim, dann machen wir ein Rematch.
Voll gern.
Dann stelle ich mich mit Dennis in die Küche. Ne? Bin ich mal der Lehrling, dann Azubi.
Machst du was mit gefrorenen Erdbeeren, oder?
Ich mach was Geiles mit gefrorenen Erdbeeren. Ich mach den Wild Dog.
Oh, der Wild Dog. Die, die es schon vergessen
jetzt
haben.
Jetzt schon Klassiker. Jetzt schon Klassiker.
Und, der neue McDonald's-Burger. Yeah.
Und ja, willst du auch noch irgendwas sagen? Ich will ein Danke sagen und wirklich Danke an alle, ne? Dankeschön.
Merci, das ist ein Applaus wert. Ja, wir sind raus. Das war's aus Hamburg, aus dem Sword and Silver. Sehr, sehr schön.
Ja, ihr könnt auch noch was sagen. Letzte Worte.
Ich grüße meine Mama und meinen Papa und meine Schwestern und meine Freundin und danke an alle, die zugehört haben.
Herzlichen Dank an unser ganzes Team, das heute ein paar Stunden mehr gemacht hat, damit wir so unfassbar geil speisen konnten.
Ja, wirklich. Dankeschön. Da sage ich auch nochmal Danke.
Vielen, vielen Dank für euer Interesse auch irgendwie an dem, was wir hier machen.
Ja.
Es ist auch für uns, also dürft nicht vergessen, dass wir das alles nicht gelernt haben und nicht für selbstverständlich nehmen. Es ist voll geil, dass echt so Leute wie ihr, wir sind so meilenweit entfernt. Ja, ihr versteht, warum ich raus bin.
So weit also, entfernt von drei Sternen, ganz
ehrlich. Genau. Das ist auch für uns irgendwie total toll, immer wieder das zu sehen, dass es trotzdem irgendwie relevant ist, was wir machen. Danke auf jeden Fall, dass ihr hergekommen seid.
Dennis, du bist der erste Sternekoch, der unser Essen lecker findet.
Echt? Ja. Habt ihr schon Sterneköche gehabt, die es nicht lecker fanden?
Nö.
Zumindest.
Also, wir hatten noch gar keine Sterneköche.
Okay.
Ist ein kleiner Ritterschlag für uns, gefühlt.
Geil. Am Mikrofon hängt ein bisschen Rippe. Naja, gut.
Man weiß, dass der Abend gut war, wenn Fleisch am Mikro klebt.
Ist nicht unser Mikrofon. Liebe Grüße an Rockstar. Tschüss.
Tschüss.